Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Heute sehen wir uns endlich mal wieder und alle können uns mal wieder hören, denn es war uns eine Herzensangelegenheit. Wir wollten eigentlich normale Folgen aufnehmen, du hast ein Thema schon vorbereitet, ich. Und als wir uns gestern Abend aber zum Essen getroffen haben, haben wir festgestellt, es gibt Gesprächsbedarf.
So sieht's aus. Soll ich kurz andeuten, worum es geht?
Ja, mach.
Andeuten. Also, in den letzten 2 Wochen ungefähr sind einige Meinungsbeiträge, unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zum Thema Ost-West-Debatte wiedergekommen. Da gibt es dann eben so einen Historiker, ich habe ehrlich gesagt schon wieder den Namen vergessen, ist glaube ich für diese Runde auch gar nicht so essentiell. Der hat diese Debatte zumindest angestoßen und da sind, ich sage mal vorsichtig ausgedrückt, ein paar scharfe Thesen auch aufgestellt worden. Aber im Kern geht es um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die ja ein paar Tagen ansteht und wo in den Umfragen aktuell die AfD ja so um die 40% liegt und damit sogar an die Macht kommen könnte. In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin stehen auch noch Landtagswahlen im September an. Im Gegensatz zu Berlin sieht es in Mecklenburg-Vorpommern auch so aus, dass die AfD zumindest sehr, sehr stark wird. Wie stark, ist noch nicht ganz klar. Und das war so ein bisschen der Anlass für diesen Artikel, der dann zu sehr, sehr vielen Reaktionen geführt hat. Also Spiegel und Co. Und dann gab es so von, ich sag mal, die Bandbreite war, die Ossis sollen nicht jammern, bis hin auch natürlich so Gegenreden, die gesagt haben, ja, die typischen Jammer-Wessis wieder und. Und das war dann der Anlass, uns einzuladen zum Deutschlandfunk. Dort gibt es eine Sendung, die heißt Zur Diskussion. Und da wir nicht beide in die Sendung durften, haben wir uns dann beide entschieden, dass ich in diese Sendung gehe. Und ich habe dort mit dem Journalisten Christoph Schäfer gesprochen. Und es gab noch 2 weitere Gäste, die dann eben die Diskussion waren. Das war die Anne Rabe, die ist Schriftstellerin und die kommt oder ist gebürtig aus Wismar, also ganz nah bei mir dran. Ich bin ja Rostocker, wie einige hier ja auch schon wissen. Und Justus Geilhufe, der als sogenannter Ost-Influencer gilt, also weil er eben sehr viel über Ostdeutschland spricht. Das Besondere ist aber, er ist auch Pfarrer und es vertrat sozusagen auch eine Kirchenmeinung. Und ja, der ist zurzeit in Sachsen und ich glaube die Anne Rabe auch. Ja, und wir drei haben dann ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, uns nochmal zu der Ost-West-Debatte, wie es so schön abgekürzt wird, zu äußern. Ja. Und direkt, nachdem ich aus dem Rundfunkhaus kam, haben wir uns beide getroffen. Und ja, das war dann die Entscheidung, lass uns vielleicht nochmal diese Folge rekapitulieren, ohne über die Folge selber zu sprechen, sondern das, was alles nicht gesagt worden ist, vielleicht hier mal anzusprechen in unserer Art und Weise.
Das finde ich gut und ich bin auch vor allem froh, dass du hingegangen bist, weil wir haben gesprochen, also ich habe ursprünglich mit dem Redakteur telefoniert und dann festgestellt, weil ich ja fast 2 Wochen in Thüringen war vorher, ich habe diese ganze Debatte alles gar nicht mitbekommen und hätte mich da reinlesen müssen, während du auf der Höhe der Zeit natürlich immer warst und da war es uns sicherer, du gehst auf jeden Fall hin, weil du da sprechfähiger bist. Genau. Und dann hast du gestern gesagt, aber ganz viele Sachen sind gar nicht zur Debatte gekommen, weil wir haben ja diesen Redaktionsplan bekommen, was besprochen werden soll mit 3 Punkten. Und eigentlich sagst du, seid ihr eigentlich beim ersten Punkt hängen geblieben, weil das schon diese 45 Minuten gedauert hat. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch jetzt die anderen beiden Punkte auch noch. Und was du alles nicht sagen konntest und was du vergessen hast, zur Aufregung zu erwähnen, machen wir einfach hier.
Ja, plus, also es geht ja nicht nur darum, was ich nicht nur sagen konnte, sondern was wir beide eigentlich auch gesagt hätten oder was man dort besprechen kann. Ich muss auch ganz selbstkritisch sagen, dass normalerweise liebe ich es ja, mit Beispielen auch irgendwie ein Argument oder eine These irgendwie zu stärken. Das tun wir ja hier auch. Also wir reden ja meistens über auch unsere Erinnerungen, kommen sozusagen vom Kleinen ins Große. Und dazu kam ich irgendwie da gar nicht. Ich hatte den Eindruck, ich bin da irgendwie so voll im Allgemeinen geblieben und fühlte mich auf einmal so ein bisschen wie im Feuilleton. Und hatte so gedacht, boah, ist das hier überhaupt eigentlich so die Etage, in der ich mich bewegen sollte? Fand ich irgendwie schade. Das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, und das hatte ich dir ja gestern auch gesagt, wir konnten uns zum Beispiel gar nicht anschauen währenddessen, also weil ich war zwar im Studio im Rundfunkhaus hier in Köln, also ich konnte zumindest dem Moderator ins Gesicht schauen und er hat auch gesehen, wenn ich mal ansetzen wollte, aber die Anne und den Justus konnte ich gar nicht sehen, wir hatten auch gar nicht eine Chance, uns mal kurz vorhab, ich sag jetzt mal am Smalltalk kennenzulernen oder danach wenigstens mal zu sprechen, was echt schade ist, weil das sind zwei wirklich beeindruckende Leute. Und man sieht dann gar nicht so, willst du jetzt was sagen oder lächelst du gerade oder schüttelst du mit dem Kopf? Also das hat schon so ein bisschen diese ganze Diskussion, finde ich, auch total erschwert.
Deshalb machen wir ja Podcast, hier können wir das nach unseren Wünschen gestalten und müssen nicht die Form anderer machen. Ja, ist aber immer wieder schwierig, ne? So mit drei Menschen zu sprechen und sogar viel gegenseitig nicht sehen und dann... Wir sind ja auch in einem Gegensatz, ich glaube, sowohl Anne Rabe als auch der Justus jetzt Fahrer sowieso, sind ja, glaube ich, auch mediengewandter und was ihre Takes angeht, wahrscheinlich geübter, sie dann rauszubringen als wir.
Auf jeden Fall. Das hat man auch gemerkt. Das sind zwei Leute, die wissen, was sie sagen. Die haben eine klare Position und konnten sich da auch, glaube ich, sehr, sehr gut und auf den Punkt ausdrücken. Und ich habe dir ja auch gesagt, also ich bin schon nervös vor sowas. Mhm. Also man könnte ja meinen, also die uns jetzt zuhören, ja Gott, wo ist da der Unterschied, ne? Radio, Podcast, man spricht ins Mikro, aber es ist schon nochmal irgendwie eine andere Öffentlichkeit. Und ich hatte ja noch gesagt, irgendwie mein größter Wunsch war tatsächlich, dass ich nicht nochmal diese Nachricht bekomme, nachdem wir ja im Morgenmagazin waren, ihr Volksverräter. Also das war ja, das hat uns ja so echt fast ein bisschen runtergezogen. Ne? Da ist man irgendwie
ja noch,
früh morgens.
Darf man nicht vergessen, das war morgens 6:30 Uhr und wir liefen ja dreimal live, immer so anderthalb, nee, wie lange war es, so 3 Minuten oder so, ne?
Ja.
Und nach dem ersten Auftritt direkt lesen wir Instagram, es kam direkt die Nachricht, ihr seid alles Volksverräter.
Also die beste Entscheidung
um 6:30 Uhr.
Ja, die beste Entscheidung, die wir getroffen hatten, war wirklich einfach zu sagen, wir gucken da jetzt nicht mehr rein. Also genau, in unsere Instagram-DMs. Also keine Ahnung, wie andere das so, ich sag jetzt mal, locker flockig aushalten. Also weil das ist ja, also was geht da in diesen Leuten vor, ne? Dass die da sozusagen so einen raushauen.
Ich fand den Take aber damals gut, weil wir in der zweiten Chance die Möglichkeit hatten. Wir hatten ja, glaube ich, die Frage da von der Anna Planken, meine ich. Irgendwie ging es auch um Identität und die Frage, für wen man spricht. Und da haben wir das ja direkt, ich meine, ich war es dann auch erwähnt, dass wir... Unser Leben besteht, wenn wir überreden, direkt während der Sendung Volksverräter-Nachrichten bekommen. So war ja dann ganz schön, das einbauen zu können.
Das stimmt und vielleicht ist es schon ein ganz guter Bezug zu der Sendung gestern. Die Anne Rabe hatte etwas gesagt, was mir sofort auch hängen blieb. Sie meinte, wir hätten das irgendwie total normalisiert mittlerweile, dass dort also nicht nur immer mehr auch rechtsextreme Gewalttaten wieder ausgeübt werden und es irgendwie gar keine große Empörung mehr darüber gibt. Ne? Mhm. Also teilweise sogar Politiker, Bundestags-, Landtagsabgeordnete, wo zumindest also der Verdacht im Raum steht, dass sie da irgendwie mit Baseballschlägern oder so Leute angegriffen haben oder sich in solchen sehr gewalttätigen Zirkeln befinden. Und gleichzeitig natürlich auch Gewalt durch, also sprechende Gewalt. Also dass wir, weiß nicht, ich glaube, das schon so oft und so viel gehört haben, dass wir das irgendwie dadurch also normalisiert haben. Also, dass wir einfach uns darüber schon gar nicht mehr aufregen und damit das einfach zum Alltag werden lassen. Und das finde ich, also, ich meine, wir haben da vielleicht irgendwie 3-4 Nachrichten bekommen, ne? Andere kriegen ja teilweise bei jedem Video, das da aufgenommen wird oder die treffen dann eine Aussage oder die Leute, die vor Ort sind, die entweder einen kleinen CSD machen wollen, die vielleicht eine Räumlichkeit haben, um irgendwie anderen Jugendlichen oder sonst was zu helfen und nicht eben rechts sind, sondern dann vielleicht eher links oder sich für Demokratie in vielfacher Hinsicht einsetzen, die kriegen da teilweise Morddrohungen, die werden angeschrien, angepöbelt, angespuckt. Also, boah. Und das ist ja, also das soll jetzt gar nicht so noch im Vergleich klingen, aber das ist ja nochmal, das sind sozusagen teilweise einfach weiße Leute, ja. Dann gibt es aber ja noch die Menschen, die eben nicht weiß sind, sondern die einen migrantischen Hintergrund haben und die das ja alles nochmal in täglicher Form nochmal 10-fach schlimmer noch auch haben. So. Und über die mache ich mir auch tatsächlich noch mehr Sorgen. Also wenn jetzt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt tatsächlich die AfD an die Macht kommt, ich meine, die können jetzt nicht die gesamte Demokratie da stürzen, so, aber die können das Leben für ganz, ganz viele Menschen deutlich verschlechtern über die Zeit hinweg. Und ich habe da schon Angst, muss ich sagen. Also auch um diese Menschen.
Ja, das bereitet mir am meisten Sorge.
Das ist richtig dunkel gerade.
Naja, wenn ich auch in Thüringen bin, ich finde das ganz interessant, weil er hat mich auf Firmen getrieben. Wir waren ja jetzt in Thüringen, aber CSD Mühlhausen und auf Instagram, das ist, ich meine, ich bin ja sozialisiert mit dem CSD Köln, ne? So. Du ja auch. Das ist unsere Heimat und damit sind wir groß geworden. Und dann auf einmal Mühlhausen zu lesen, dass die halt so Tipps, so Awareness-Tipps geben mit, wir reisen zusammen an und es gibt so einen gemeinsamen Zug aus Erfurt, der nach Mühlhausen fährt, wo man sich anschließen kann und was man aufpassen muss. Macht dann mir wirklich auch direkt Angst, weil dann eine Bedrohungslage entsteht, die ich gar nicht kenne. Also gehst du zu einem CSD und weißt genau, es wird, also du rechnest nur nicht damit, dass es Gegenproteste und sowas gibt, sondern du weißt es halt. Es ist keine theoretische Möglichkeit, sondern sie existiert real schon in der Planung. Und das ist natürlich eine ganz andere angstmachende Wahrnehmung, als wenn das Schlimmste, was uns auf dem CSD Köln passiert, ist halt in der Regel so ein Typ im Jesus-liebt-dich-Schild, der sagt, ihr seid alle Sünder so am Bahnhof, weißt du? Das ist unsere Gefahrenlage, die mitschwingt. Alles andere ist unerwartet. Aber wenn du die Gewalt direkt mitdenkst und erwartest, das ist natürlich ein ganz anderer und zollt mir sehr großen Respekt ab, wenn Leute das aushalten, mittragen.
Ja.
Ja, aber wir, noch, wir lassen es mit dieser Gewalt gleich weitersprechen. Wir müssen uns mal ordnen. Ich mache jetzt mal Ordnung.
Ordnung ist gut.
Der Redakteur des Deutschlandfunk rief mich ja an und ich sagte, ich bin aus dem Thema, ich bin gerade aus Thüringen zurück, ich habe nichts mitbekommen. Wenn das jetzt andere Leute, wie ich auch nicht mitbekommen haben, dieser Zeitungsartikel, um die sich alles drehte, war ja eine Wutrede, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder worum ging es da per se eigentlich? Es war doch, war ja wütend auf, dass die Ossis jetzt langsam mal sich dankbar zeigen sollte, weil so viel Geld reingesteckt wurde.
Das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Und im Prinzip hat er damit erstmal schon so eine Ost-West-Trennung gemacht. Und mein Eindruck war, als ich den Artikel gelesen habe, es gab noch so einen zweiten, da war so ein bisschen, na, also ihr müsst ja erstmal dankbar sein und quasi die Rechtsextremen zu wählen, das ist dann natürlich eine Form von Undankbarkeit. Und damit sind Wörter auch wieder gekommen, auch jetzt in den anderen Meinungsbeiträgen, weil es gab sehr viel Zustimmung von auch Journalistinnen und Journalisten, teilweise auch Politiker. Und das Wort Jammer-Ossi kam wieder, oder beziehungsweise die Ossis jammern immer noch und die sollen jetzt mal aufhören. Und das war irgendwie, das hat mich so ein bisschen auch in die 90er zurückversetzt, weil ich dann dachte, boah, das ist ja, also da wurden wirklich alte Schubladen so aufgemacht. Und plus, dass natürlich komplett unterschlagen wurde wieder, dass ja also nicht nur irgendwie Geld einfach mal so rübergegangen ist von Westen in Osten, sondern natürlich ganz Deutschland und damit in der Zeit natürlich auch Westdeutschland enorm davon profitiert hat, dass der Osten dazukam. Ja, also es kamen mehr Menschen hinzu. Natürlich haben viele Unternehmen, denen es auch Ende der 80er ja nicht so gut ging, haben natürlich davon profitiert, dass da ein neuer Markt war. Es sind ja auch viele Subventionen, teilweise ja einfach gar nicht in den Osten geflossen, sondern direkt wieder zurück zu den Leuten, die den Osten praktisch mit aufgebaut haben. Also es ist jetzt nicht so, dass alles bei uns gelandet ist. Und das ist so ein bisschen so das, was da immer wieder auch so rüberkam. Und das ist ja keine neue Debatte, aber was, wo schon Konsens war, in dieser Deutschlandfunkrunde, erstens, also klar, jeder kann wütend sein, jeder kann seinen Unmut äußern, gut, dass es eine Debatte gibt, aber auch zweitens, es ist jetzt auch keine neue Debatte, sondern da ist jetzt wieder ein bisschen was aufgewärmt worden, was man schon kennt, ne? Also dieses typische wieder West gegen Ost, Ost gegen West.
Der Deutschlandfunk-Redakteur hat sich bei mir entschuldigt, obwohl ich gar nicht so meinte.
Ich bin gespannt.
Wir wurden ja angefragt, um für den Osten zu sprechen. Und ich habe das ja schon oft hier gesagt, wir haben es schon viel formuliert. Das ist für mich immer noch Faszinosum, der ich ja Kind war, als DDR gefallen ist. Gefallen sag ich schon, als die DDR, wie nennt man dieses Wort, aufgehört hat zu existieren. Da komme ich auch schon in die Militärsprache rein hier. Dass wir jetzt 35 Jahre nach der Wende, ich jetzt Presse spreche, wie du es immer sagst, sein soll für 5 Bundesländer, obwohl ich ja nichts damit zu tun habe. Und faszinierenderweise, wir haben uns gestern drüber unterhalten, wir beide, dass du nie gefragt wirst, nicht per se, immer. Also ich kann mich die letzten Monate, seit die Diskussion mit Sachsen-Anhalt war und das alles näher rückt im Osten, es vergeht bei mir keine 3 Tage, ohne dass mich irgendeine bekannte Verwandte ansprechen und fragen, wie siehst du das, wie ist deine Haltung dazu, hast du Angst, hast du Sorgen, was machen wir? So, ich muss irgendwie Seelsorge betreuen, mal. Während du sagst, dir passiert das nie. Aber wir haben nicht rausgefunden, warum, ne?
Also nie nicht, aber
also ich habe eine These.
Aber in den letzten Monaten wurde ich darauf gar nicht angesprochen. Mhm. Und was ist deine These?
Dass Norddeutschland nicht so sehr als Osten wahrgenommen wird. Ich glaube, dass wenn du jetzt dieses Ost-Bashing so ist, irgendwie Thüringen, vielleicht nicht mal Thüringen, aber vielleicht so Sachsen-Anhalt geworden. Eigentlich geht es um die beiden oder die drei und MacPom und fällt dann irgendwie also, weg und Brandenburg.
Was die These auf jeden Fall stützt, ist zumindest die Wahl in Sachsen-Anhalt ist natürlich viel, viel präsenter aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich, dass die AfD dort in den Umfragen so weit oben ist, dass wir ja gar nicht mehr darüber sprechen, was ja noch vor ein paar Jahren war, ne? Sperrminorität. Also, dass man, dass die so viel bekommen, dass sie bestimmte Entscheidungen verzögern oder bremsen oder sogar stoppen können. Und dass das ein Problem ist, wenn man jetzt bestimmte Sachen durchbringen möchte. Und jetzt reden wir eher darüber, stellen die einen Ministerpräsidenten. So, und der zweite Punkt ist, dass ja dort Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat der AfD, ein Typ ist, der relativ jung, so ein Strahlemann, also wie gerne mal gesagt wird, also jemand, der sehr sympathisch rüberkommt auf Fotos, Videos, also wie hat man das früher gesagt, so der hat so ein Kameragesicht und den irgendwie viele Leute mögen und der dort es tatsächlich schafft, zumindest im Wahlkampf den Eindruck zu erwecken, dass da auch wirklich so eine richtige Aktivierung, so eine richtige Bewegung auch ist. Und dadurch ist das natürlich in den Medien viel, viel präsenter als hier zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, wo das ein bisschen später stattfindet im September, wo die AfD aber auch sehr stark ist, wo sie theoretisch noch, also wenn man die Umfragen anschaut, auch den Ministerpräsidenten stellen könnten, allerdings nicht ohne Koalitionspartner, wie es aktuell aussieht. Aber dort ist natürlich noch gar nichts entschieden, weil dort haben wir es mit einer Ministerpräsidentin zu tun, die viele hier auch kennen wahrscheinlich, nämlich Manuela Schwesig, die zumindest in den letzten Monaten in den Umfragen für die SPD massiv aufholt.
Mehr als 10% habe ich gesehen in den letzten 3 Monaten, glaube ich, ne?
Ja, und also zumindest, also sie rückt wieder näher ran und sie hat ja schon einmal es geschafft, also sozusagen von unten nach oben in den Umfragen zu kommen. Also die sollte man jetzt nicht unterschätzen. Und wenn man jetzt sich so fragt, ja, wer ist denn der Spitzenkandidat der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, da wird es dann schon direkt dünner. Ne, also mir ist er präsent, im MacPom kennen ihn auch echt viele Leute, weil der hat beim NDR mal als Radiomoderator lange gearbeitet und der ist auch so vom Typus her ein ganz anderer. Ich habe mir mal ein Interview jetzt mit ihm mal angehört und der ist halt so eher so ein ruhiger, ist jetzt auch kein Schreimann, der ist jetzt auch, finde ich, so in den Worten, die er wählt, ein bisschen anders als jetzt so Alice Weidel oder so. Also der klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, ich mache jetzt Anführungszeichen, normaler. So, also so Politsprech ist da schon drin. Darf man natürlich jetzt nicht unterschätzen, weil wenn man ins Wahlprogramm schaut, dann hast du da ganz, ganz ähnliche Sachen, die in Sachsen-Anhalt dann auch drin stehen. Also es ist jetzt keine sozusagen modernere CDU oder sowas. Und dann kommt eben, glaube ich, auch dazu, dass Mecklenburg-Vorpommern ist weniger als Osten vielleicht mittlerweile wahrgenommen wird, obwohl wir beide sehr oft ja schon drüber gesprochen haben. Wenn ich sage, ich komme aus dem Norden und dann sage, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, dann wird gesagt, na ja, das ist ja kein Norden. Wo ich dann immer denke, was soll denn sonst Norden sein?
These, wenn ich das? Der westdeutsch sozialisierte Mensch kann sich Ostdeutschland einfach nicht mit mehr vorstellen. Können wir uns darauf einigen? Wenn man sagt, stelle dir den Osten vor, dann ist da kein Ozean.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also man darf ja auch nicht vergessen, wir beide wissen ja sehr gut, dass schon allein ostdeutscher Dialekt meint man ja meistens sächsisch. So, wobei ich behaupte, dass also viele thüringerisch und sächsisch sowieso schon nicht mehr unterscheiden können.
Ich mache da mal einen Kurs.
Sehr gerne.
Der Thüringer hat ja eigentlich gar keinen Dialekt, der spricht ja eigentlich ganz normal, sondern sagt nur, oh, oh. Während sächsisch ja völlig eine schöne, blütige, wirklich auch wortbringende Sprache ist.
Ich finde das irgendwie geil.
Ich halte den Thüringer eigentlich nur für sprechfaul.
So ein Duolingo für Thüringerisch. Das macht schon einfach zu viel Arbeit,
den Mund aufzumachen. Weißt du? Das ist schon schön zu viel. Aber egal. Ja, kein Ozean. Das ist meine Arbeitsthese für das heutige Gespräch. Also, das Wort Wutbürger ist ja belegt. Wie ist jetzt diese neue Welle der dieser westdeutschen Journalisten, die sagen, was ein Journalist, der Mann, der den Beitrag gemacht hat?
Ja, also, da komme ich jetzt mal ein bisschen um die Ecke und ich fand das zwar, gestern haben wir das nicht so stark thematisiert in dem Deutschlandfunk-Beitrag. Es gibt ja so diesen Begriff des Sommerlochs, ne? Und für diejenigen, die jetzt vielleicht den Begriff nicht kennen, im Grunde genommen sagt es, weil alle Ferien haben, gibt es irgendwie, ist es sehr nachrichtenarm, so dass also in den Medien viele eine Chance haben, dann mit Themen irgendwie auf einmal quasi auf die Titelseite zu kommen, weil man quasi verzweifelt ist, wie kriegt man also praktisch die Zeitung voll. Zeitung, ne? Also
wenn selbst der Bundeskanzler 3 Wochen in Urlaub ist und sich nicht meldet, nicht mal anruft,
dann ist
oder
das
man
auf
Foto
einmal auch
schickt,
eine Nachricht wert. Ja.
Dann, ach, du meinst, war so ein reines Sommerloch-Thema jetzt ein bisschen?
Ich bin der Meinung, dass das ein Sommerloch-Thema ist. Es passt natürlich, ne? Ich meine, Sachsen-Anhalt und schlimm, die Rechtsextremen kommen an die Macht. Und dann sind ja, also ich glaube, die schärfste These, die es dazu gab, oder nicht schärfste These, aber der schärfste Ausdruck, den es gab, das war, glaube ich, auch im Spiegel von Blomer, der eben meinte, also wenn jetzt wirklich die AfD da den Ministerpräsidenten stellt, dann müsste man überlegen, ob man die Transferzahlung, also zwischen den Bundesländern gibt es ja, ne, also die Reichen zahlen ja den Armen, so dass man im Prinzip also das Geld einfach nicht an Sachsen-Anhalt zahlt, so als Strafe. So, das war so ein Take. Und mit sowas kommt man dann auch durch.
Aber sollten also, wir denn nicht Bayern, also sollte Bayern uns nicht danken als Ostdeutschen, dass wir alle da hingegangen sind, sondern NRW und in den 90er, 2000er hier Refreshment betrieben haben mit jungen Leuten, 2 Millionen allein nach Bayern, klar.
Ja, also ich meine, ich glaube, wir beide sind uns einig, das war gestern auch in der Sendung, da haben wir gar nicht lange drüber gesprochen, das ist eine Schnapsidee. Also man kann das nicht anders sagen. Vor allen Dingen, was ja auch so mein Punkt nochmal war, also indem man jetzt einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt dann das Geld entziehen würde, damit bestraft man ja gar nicht das Bundesland so richtig, ne? Also erstens würde man eigentlich der AfD quasi noch Wasser auf die Mühlen legen, ne? So nach dem Motto, hier schaut mal, ne, die da oben, die Eliten und wie sie das so
sagen.
Ja,
aber es gibt ja schon gar keinen Sinn, ne? Überlege ich gerade, wenn du sagst, wir haben da ganz viel Geld reingesteckt und jetzt nehmen wir kein Geld mehr, weil es ist ja Undankbarkeit, dann denkst du, mit Geld können wir das Problem lösen. Was ja offensichtlich nicht der Fall ist, weil dann hätte das reingesteckte Geld ja was gebracht. In dieser Argumentation würde ja heißen, wir streichen das Geld, was aber eigentlich ja ausreichend gewesen sein soll für ewige Dankbarkeiten, Frohsinn und Heiterkeit.
Ja, du merkst, also egal wie man es dreht und wendet, es ergibt einfach gar keinen Sinn. Ich glaube, die Idee kam sozusagen aus dieser EU-Perspektive. Es gibt ja 2 Länder, wo das ja tatsächlich passiert ist, Ungarn und Polen, die im Prinzip kein Geld von der EU bekommen haben, weil die gegen EU-Recht verstoßen haben. So. Und man wollte im Prinzip damit die Länder dazu zwingen, wieder EU-Recht zu haben. Ja, und im Falle von Polen und Ungarn ist ja jetzt auch genau umgekehrt. Sie haben ja das Geld auch wieder bekommen, nachdem jetzt zum Beispiel Orban abgewählt worden ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, von da kam so ein bisschen so diese Idee, ne, es gibt so Transferleistungen und das kriegst du aber nur, wenn du dich an geltendes Recht hältst. So, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Der Vergleich hinkt.
Ja, oder meine Arbeitsthese auch, man kann an der Stelle, vielleicht ist auch einfach Angst. Kanalisierte Hoffnungslosigkeit. Weil ich stelle mal fest, wenn ich jetzt, ne, wir waren gerade bei dem Thema, wie oft werden wir gefragt und sollen sagen, wie wir uns fühlen. Also ich erlebe das ja jetzt viel in letzter Zeit, weil das immer so eine Kanalisierung von Leuten, glaube ich, ist, die sagen, kannst du mir mal ein bisschen die Sorge nehmen? Oder wie siehst du das? Oder hast du denn Angst? Mhm. Also, dass ich als Spiegel benutzt werde. Und vielleicht ist das politisch da ja auch so, dass einfach, also wir wissen nicht mehr weiter, Hoffnungslosigkeit, wir stehen vor dem ersten AfD-Ministerpräsidenten, jetzt hilft nur noch Geld als letzter Anker.
Also ganz klar, ich meine, also ich kann ja die Wut und die Verzweiflung, die da ja auch sich schon so spiegelt, die kann ich ja total gut nachvollziehen. Ne? Und ich meine, es wird aber auch ein bisschen in Abrede gestellt und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass es hier auf einmal wieder zu einer Ost-West-Debatte geworden ist. so nach dem Motto, also erstens, also ne, dieses typische, also Geber und Nehmer, ne, also wenn das Thema um Geld geht, ne, also die Ostdeutschen, die haben nur die Kohle genommen, so, dann, dass daraus auch noch sowas wie Undankbarkeit und Dankbarkeit ein Thema wurde, dann, dass es nur auf Ost und West gemacht wird und dass die Ostdeutschen wieder sozusagen als eine, sozusagen eine Masse genommen, so als eine Masse beschrieben wird, die alle gleich sind. So, und alle wählen AfD und alle sind Rechtsextreme. So, und was, ich meine, das ist schon mal klar, ich meine, deswegen gibt's ja diesen Podcast, das ist ja also schon mal dumm, ne? Also, weil Ostdeutsch, ich meine, wenn wir in den letzten 5 Jahren was erarbeitet haben, dann, dass es eben sehr viel Ostdeutsch gibt, ganz viele Färbungen, Differenzierungen, Identitäten, also
nur nicht kein nur die Ozean. Eine.
Ja, nur kein Ozean. So. Und das Zweite, was mich halt sozusagen auch total nervt, ist, dass es ja so aussieht, als ob in Westdeutschland oder beziehungsweise, dass es kein gesamtdeutsches Phänomen ist. Also als ob sozusagen die AfD nicht auch in Gesamtdeutsch gewachsen ist auf fast 30% mittlerweile und in einigen Bundesländern auch so groß gewachsen ist, dass, ja, okay, die sind vielleicht noch davon entfernt, einen Ministerpräsidenten zu stellen, aber ich sag mal so, wenn das so weitergeht, sind die auch nicht mehr so weit davon entfernt. Und für mich ist das so eine Art Ablenkungsmanöver, muss ich jetzt mal so sagen. Also jetzt rante ich auch ein bisschen. So, das soll davon ablenken irgendwie, als ob das Problem nicht auch sozusagen auch in den Ecken besteht, wo wir gerade leben. Ne? Klar, ich meine, Köln ist, muss man sagen, fast so eine kleine linke Insel, kann man schon fast sagen. Ne? Aber auch hier ist natürlich das Problem. Ja, und alles, was sozusagen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin in den Landtagswahlen im Wahlkampf verfängt, also was praktisch die Leute denken, warum die AfD für sie die richtige Partei ist, das verfängt hier im Westen genauso. So, weil da geht's ja um Wut, es geht um Angst, es geht Angst vor einem Abschwung, vor dem eigenen Wirtschaftsabschwung, vermeintliche Angst vor den bösen Migranten in Anführungszeichen. Das sind ja Sachen, die existieren hier genauso. Da kannst du in Ruhrpott gehen, kannst du in Thüringen, Sachsen-Anhalt gehen. So, und das wurde gar nicht debattiert, ne, sondern man hat da so einen anderen Topf aufgemacht wieder, der dann auf einmal diese Identitätsfragen wieder kam. Ne? Was ist Ostdeutsch und Westdeutsch und sind die einen besser und sind die anderen schlechter?
Genau, die Identitäten wurden ja gestern gar nicht dann besprochen, das machen wir gleich. Aber ich fand es, will kurz einsteigen, weil ich fand das so spannend, dass du das gestern gesagt hast, weil es war mir nur unterschwellig bewusst. Als erstes hast du gesagt, dachte ich, ach ja, stimmt, weil du hast eben die ganzen negativen Sachen, von denen die AfD da warnt, vermeintlich erwähnt. Aber du sagtest eben gestern auch, dass der Siegmund hier in Thüringen eigentlich der einzige ist in deiner Wahrnehmung, der einen positiven Wahlkampf macht mit einer Zukunftsvision und sagt, es wird besser hinterher und nicht dieses stagnierende, oh Gott, ist alles so schlimm. Und ist das vielleicht das Geheimnis?
Das, also ich bin der Meinung, also
wir tun jetzt so, als wären wir Politikwissenschaftler für die nächsten 3 Jahre.
Ja, also vielleicht das, was ich auch nochmal erzählt habe, es gibt ein Wahlplakat, das ich gesehen habe, da steht irgendwie drauf, alles wird gut. Mhm. Und das ist auf dem AfD-Plakat gewesen. Und ich finde das wirklich bemerkenswert, weil wenn man ja Alice Weidel zum Beispiel hört, ja, wenn die irgendwie vor die Presse sich stellt, also da kriege ich ja sofort schon schlechte Laune, aber gar nicht irgendwie, weil sie von der AfD ist, sondern wie sie spricht, ja, also sie zieht ja sofort die Mundwinkel runter und macht ja auch so einen ganz bestimmten Ton, wo du das Gefühl hast, also die ist jetzt gerade bei einer Beerdigung und spricht irgendwie also über den Abgrund und es ist immer irgendwie alles abgründig, alles ist scheiße, so alles wird scheiße und dann kommt auf einmal ein Wahlkampf mit Siegmund lächelnd, alles wird gut. Und macht so einen zuversichtlichen Wahlkampf. Das finde ich wirklich erstaunlich. Und vielleicht ist das, wie du sagst, gibt ihm noch mal ein paar Prozentpunkte mehr. Mhm. Ne? So, obwohl er natürlich nicht sagt, warum es gut wird. Ne? Also beziehungsweise, der hält sich da ja so ein bisschen raus. Und gestern, ich bin ja sonst jemand, der nicht unbedingt widerspricht. Aber gestern in der Deutschlandfunk-Sendung war ein Punkt, wo ich wirklich sofort widersprochen habe, als der Moderator meinte, ja, also sozusagen, wie war nochmal der Satz, die AfD würde überzeugende Angebote machen. Und da habe ich gesagt, ne, überzeugend nicht, sondern es sind einfach einfache Angebote. So, also nach dem Motto, wir regeln das. So, es wird nicht gesagt, wie, und wenn dann irgendwelche Lösungen angeboten werden, dann sind die entweder unrealistisch oder die haben eigentlich überhaupt nichts mit Landtag zu tun, sondern es sind immer irgendwelche Themen, die eigentlich im Bund irgendwie wichtig sind, wo du aber als Landesregierung nichts machen kannst. So, aber es klingt auf jeden Fall irgendwie positiv. Also man hat nicht das Gefühl, es geht den Abgrund runter, wenn man dem Sigmund zuguckt.
Und das, da werde ich immer zornig, wenn ich Markant-Videos gucke, was ich ja liebe. Mhm. Ich liebe sie stundenlang ganz zu schauen. Wenn ihr nicht kennt, ein YouTuber, der ja sich in die Höhle der Löwen begibt, dann wenn es zum Beispiel CSDs sind, geht er zu Gegendemonstrationen, interviewt die Leute oder zur AfD feiern oder so und spricht mit den Leuten. Und was sich da immer durchzieht, ist dieses, du sprichst mit irgendwelchen Leuten, die auf irgendwas warten und verwickelt sich in Gespräche und dann kommt immer raus mit, er konfrontiert die dann mit so Sachen, ne, mit diesen einfachen Antworten und dass sie ja gegen ihre eigenen Interessen wählen, weil zum Beispiel der Mindestlohn gekürzt wird oder so und dann sagen, ja, ist mir egal, es kann nicht schlechter werden, es wird schön, ich wähle die trotzdem. So. Mhm. Und das macht mich immer so innerlich, also aufgeregt, weil ich ja immer noch die These vertrete, AfDler sind nicht politischer als andere Menschen. Also nur weil du AfD wählst, hast du dich nicht mehr mit Politik beschäftigt, als wenn du eine andere Partei wählst. Und du würdest von vielen anderen Parteien, von Leuten, die sich nicht viele Gedanken gemacht haben über Wahlen scheinen, genau dieselben Antworten auch für andere Parteien kriegen. Unabhängig der Inhalte. Mhm. Ja, weil die auch sagen, ich wähle die CDU, mach ich seit 20 Jahren und das, ich wähle die, ja, die wollen den Mindestlohn nicht erhöhen auf das neue Niveau, ist mir egal, ich wähle die dort. Also so, unabhängig jetzt von menschenverachtenden Inhalten, sondern von so alltäglichen Sachen, die, ne, also eine Mindestlohndiskussion. Wir hatten vor 20 Jahren keinen Mindestlohn, da ging das auch. Es würde auch ohne gehen, wenn man, also ne, ich finde es auch scheiße, ich will Mindestlohn, jeder soll Geld verdienen, aber es ist kein Wahlversprechen, wo man sagt, das wäre nicht möglich, ja. Und deshalb habe ich auch so Angst, weil es, glaube ich, auch möglich wäre, die Ehe für alle irgendwie abzuschaffen und eine eingetragene Lesenpartnerschaft wieder zu machen, ein anderes Modell. Ne? Mhm. Finde ich auch richtig scheiße. Aber die Wahrheit ist, es würde wahrscheinlich irgendwie funktionieren, nehme ich an. Ne? So.
Ich meine, was auf jeden Fall möglich ist, also von dem, was ich mal so, ich sag mal, schon gehört habe, also Bildungspolitik, das ist ja ganz klar Land. Die können schon da, also ich sag jetzt mal, in den Schulplan reinschreiben, was sie wollen. Und damit könnte man eben auch, das ist ja damit drohen sie auch ganz klar, also alles, was zum Thema Aufklärung, Ethik und so weiter, können sie auch, ich sag mal, die Ehe für alle in dem Sinne schon mal abschaffen, indem sie sagen, also wir sprechen entweder gar nicht über Homosexualität, also es existiert nicht, oder man könnte natürlich dort nochmal in eine andere Richtung gehen und das sozusagen entsprechend negativ framen. Mhm. So, dann hast du natürlich den Punkt, dass sie ja
ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, bevor wir abschweifen, ja. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, den Punkt bei den Straßenumfragen, viele Sachen sind halt vielen Leuten egal. Und
ja, du hast vollkommen recht.
Genau, wie 70% der Deutschen einfach egal sein kann, ob es jetzt eine Homo-Ehe gibt oder nicht, weil es interessiert sie gar nicht, sind andere Themen auch egal. Und deshalb, das macht aber AfD-Wähler nicht politischer. Und deshalb verfängt, glaube ich, so ein positiver Wahlkampf immer, wenn du Sachen versprechen kannst, die den Leuten irgendwie eine Hoffnung geben. Und auch wenn es dann eben nur die Hoffnung in diesen Straßenumfragen von markant ist mit, schlimmer kann es für mich nicht werden. Ich fühle mich so gelangweilt und ich habe nichts zum Leben zu erwarten hier. Sind alle weggezogen. Dieses Haus, in dem ich wohne, gehört ein Wessi. Und ich habe mal einen guten Verdienst bei der LPG gehabt. Und seit der Wende bin ich arbeitslos. So, weißt du, dann hast du diese Komplimerat von, dann hörst du halt auf den, der dir was verspricht. So.
Und ja, also vielleicht auch, ich mittlerweile.
Weil das, ich wollte kurz, dass ich nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde, dass ich jetzt um die AfD-Politik verteidige. Was ich nur meine ist, es reichen einfacher, das wird einfach antworten, will ich innerklären. Es reichen aber, was will ich eigentlich sagen? Moment, ich muss kurz in mein Gehirn, was ich eigentlich hinaus will. Das, genau, es, weil ich immer gefragt werde in Köln, wie siehst du das? Und ich den Leuten erstmal klären muss, AfD-Wählerinnen und Wähler sind keine politischen Menschen. Oder politischer als du und ich. AfD-Wähler beschäftigen sich nicht den ganzen Tag mit dem Parteiprogramm der AfD, sondern wählen genau wie du und ich aus einer Sympathie heraus und denken, oh, das kann ich gut vertreten, ne? Dann wähle ich das. So. Und diese Aufladung von Menschen, die AfD wählen, finde ich problematisch. Weil es macht sie auch nicht, also wenn du, meine Meinung ist, wenn du AfD wählst, bist du rechtsextrem, vielleicht sogar Nazi. Aber du bist nicht inhaltlich als Menschen-Nazi, weil wenn du was anderes wählst, wenn du danach wählst, ich wähle Grüne, bist halt keiner mehr. Das ist halt, ne? So. Genau, wenn ich einen Baseballschläger hatte, einen Springerstiefel an, einem Leute fahren will, dann bin ich halt ein Nazi. Aber wenn ich den Baseballschläger weglege und sage, das war keine gute Idee, dann bist du es halt irgendwie nicht mehr. Und diese Aufladung von einer ganzen Menschengruppe oder allen Ossis dann in diese Schublade, da kann ich nicht mit umgehen.
Was aber man schon sagen kann, ist, den meisten Menschen, und das zeigt sich in den Umfragen, die AfD wählen, die sind sich aber schon dessen bewusst, dass dort mindestens auf jeden Fall Rechtsextreme in der Partei sind und dass es dort auch faschistische Elemente gibt und völkische, wobei bei völkisch würde ich sagen, viele wissen glaube ich auch nicht mehr genau, was es so ist, aber auf jeden Fall rechtsextrem. Und aus meiner Sicht sind das schon in vielen Punkten, genau wie du sagst, sind Mitläufer, aber es sind eben auch Mitläufer wie auch bei anderen Parteien, weil ich bin der Meinung, die meisten beschäftigen sich nicht mit einem Wahlprogramm. Also es ist schon so, wenn man Wahl-O-Mat macht, das ist schon so, ich sage mal, die höchste politische Aufklärung. Ja, also ich will das jetzt nicht klein machen. Ich finde das auch wichtig. Ich glaube schon, dass Menschen den Wahl-O-Mat nehmen, weil sie sagen, ich bin überfordert, ich verstehe auch viele Sachen gar nicht. Also die in so einem Wahlprogramm vielleicht drinne stehen, ist mir auch zu viel. Aber ich möchte schon so ungefähr wissen, so was bietet mir zumindest eine Partei irgendwie an. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, dass zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig eher einen Erfolg haben wird, nicht weil sie bei der SPD ist oder trotz der SPD, wie man, sondern man kennt sie. Also sie ist sehr bekannt. Viele finden sie sehr sympathisch. Und dann ist sie auch noch Ministerpräsidentin, so nach dem Motto, also ich kenne die auch. So, während du jetzt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, ne, muss ich selbst immer wieder überlegen, wie heißt denn eigentlich sein Gegenkandidat bei der CDU? Sven Schulze, so. Ich habe nicht mal ein Gesicht vor Augen. Und ich glaube, das geht vielen in Sachsen-Anhalt auch so. Und dann hast du aber so einen Sigmund, der schon viel länger präsent ist. Und da kommen wir jetzt nämlich zu einem anderen Punkt auch. Also Sympathie und Co. Auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, die Leute scrollen sich da durch TikTok und Co. Und dann taucht ständig irgendwie taucht der Sigmund auf und du siehst den quasi jeden Tag ein paar Mal in deiner Rolle. So, und Sven Schulze vielleicht nicht. Und das macht, glaube ich, auch nochmal was. Also das ist ja auch eine Form von, na, den kenne ich ja. Also ich kann den irgendwie einschätzen, obwohl man eigentlich den ja gar nicht kennt, wenn man es genau nimmt.
Ja, und zu dem Rechtsextremen ist das, genau, und das, da scheitern wir gerade als Gesellschaft, als Journalisten, wenn ich das so im Fernsehen und wir als auch als Initiativen, auch als vielleicht auch als CSD-Bewegung, weil wir es nicht schaffen, eben diesen Mitläufern, ich sag mal 70%, die Leute, die bei Markant ne, auf der Straße interviewt werden, irgendwie mitzukriegen, mitzuteilen, dass die Politik auch Nachteile für sie hat. Weil du das eben, wenn du dich politisch nicht beschäftigst, dir Themen egal sind, wenn du mit nichts zu tun hast, du dich das einfach nicht interessiert. Und wenn du dann mit den großen Themen kommst, also man müsste kleinteiliger arbeiten, glaube ich, dass man einfach, also wenn du jetzt sagst, hier, wenn ihr jetzt in der Straßenfrage sagst, wenn ihr jetzt 20 Millionen Leute abschieben wollt auf lange Sicht, dann fehlen Arbeitskräfte, Bruttoinlandsprodukt und du hast keinen Arzt und Friseur mehr, dann interessiert es die Menschen lieber nicht, weil du sagst, ich gehe nicht zum Friseur, hab eine Glatze und ich bin ja kerngesund, so, weil das nicht deren Alltagsprobleme sind, so. Und gleichzeitig vielleicht noch froh in ihrem kleinen Leben, dass sie keine Ausländer sehen, so, weil sie es nicht gewohnt sind und dann denken, finde ich gut. Aber weißt du, wir müssen den Leuten begreiflich machen, warum es für die auch schlecht ist, wenn es keine Ehe für alle mehr gibt. Zum Beispiel. Mhm. Oder es doch keine Schulpflicht mehr in Sachsen-Anhalt gibt, obwohl sie ja 60 sind und gar keine, die Englischen aus der Schule sind. Und da scheitern wir, finde ich, total dran. Eben so ein Bild zu schaffen, warum das gut ist. Also auch einen proaktiven, wie soll eigentlich unsere schöne Welt aussehen, in der wir leben wollen in 20 Jahren? Als Alternative.
Der Justus hatte gestern dieses Thema, glaube ich, ein bisschen so auch angesprochen. Der hat aber die Aussage, glaube ich, so getroffen, dass es jetzt zu spät ist. Also da muss ich selber auch noch drüber nachdenken. Also was meint er damit? Also er sagt, dass die Medien haben lange Zeit einfach die AfD so schlecht behandelt. Also sie haben sie entweder komplett ignoriert, also versucht irgendwie so nach Motto, die sind nicht Teil des politischen Spektrums, weil sie eben antidemokratisch sind. Also reden wir nicht über sie. Und dann hat man irgendwie fast das Gegenteil davon gemacht und ist immer nur auf die Themen eingestiegen, die für die AfD günstig waren. Also Migration, Migration, Migration. So. Und nicht, welche Antworten haben sie denn für Rente? Welche Antworten haben sie denn auf Personal und Fachmangel und so weiter? Und es gibt jetzt vielleicht so ein Beispiel, wo es möglicherweise wirklich vielleicht auch diese These unterstützt. Ich habe jetzt gerade so einen kleinen Clip gesehen, das war jetzt irgendwie wahrscheinlich vor ein paar Tagen beim MDR, wo im Prinzip die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien miteinander diskutiert haben. So, und der Clip, der gezeigt worden ist, war nur ein Ausschnitt, wo Ulrich Sigmund gefragt worden ist, was wird er gegen Lehrermangel tun? So, weil das ist ein Problem, Lehrermangel. Gibt nicht genügend, deswegen Ausfallzeiten und so weiter. Das ist ein konkretes Problem für alle Eltern, kann man so sagen. Und damit natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler. Und er hat sich irgendwie 2,5 Minuten drumherum gewunden. Also eine, ich weiß gar nicht, wer sie war. Es ist eine Kandidatin. Sorry, dass ich mich da jetzt nicht informiert habe, weil es ist so dieses
wir
Typische,
reden,
was ich gerade beschrieben habe.
Genau. Wir wussten es ja vor 2 Minuten nicht, dass du das sagen willst.
So. Sie hatte immer wieder gefragt, ja, aber was tun Sie denn jetzt gegen den Lehrermangel? Was tun Sie denn dagegen? Und dann hat er, der war natürlich ein bisschen angepiekst, weil der natürlich genervt war, dass er immer wieder unterbrochen worden ist durch sie. Aber der hat dann irgendwie schwadroniert, irgendwie ja und früher und man muss ja dann auf die Ursachen gehen, lalala. Aber er hat im Grunde genommen keinen einzigen Satz am Anfang gesagt, was er denn jetzt gegen diesen Lehrermangel tun möchte. So, bis er dann irgendwann so einen Satz geäußert hat, ja, man muss jetzt härter durchgreifen, also wenn Schüler praktisch sich nicht gut verhalten. So. Und da war dann irgendwie die Reaktion im Studio so, wow, also am besten noch mit einem Baseballschläger so ungefähr. Ne?
Da das Ding ist, und das
ja, aber warte ganz kurz, ja. Weil dann kannst du nämlich direkt auf diese These auch nochmal reagieren und antworten. Ich habe ja den Eindruck, es interessiert aber viele tatsächlich nicht mehr. Also man erreicht sie eben mit diesem Punkt nicht mehr. So, also
man hat sie aber auch noch nie erreicht, weil ich finde, das Schlimmste finde ich, was medial immer passiert, das macht mich richtig zornig, wenn es immer heißt, ja die AfD, die gibt ja einfache Antworten. Das hört man ja immer so, oder vermeintlich einfache
Antworten. Habe ich ja selber gerade noch heute jetzt
aber
gesagt.
Aber es sind ja keine einfachen Antworten. Ich verstehe aber seit Jahren nicht, warum das so gesagt wird. Also warum Leute in Talkshows sitzen und sagen, ja, das ist eine vermeintlich einfache Antwort, weil zum Beispiel zu sagen, um das Problem in Deutschland loszuwerden oder viele Probleme zu werden, schieben wir jetzt einfach 10 Millionen Leute ab. So. Das ist ja keine einfache Antwort. Das ist ja, wie willst du denn das organisieren? Also von vorne bis hinten ist das eine richtige schwierige, also wenn du das machen willst, dann ist das richtig kompliziert. Das ist nicht einfach. Genau die Schulpflicht in Sachsen-Anhalt abzuschaffen, ist keine einfache Antwort, was da alles ranhängt, was das für Konsequenzen hat. Das sind ja keine einfachen Lösungen. Ach, einfache Lösung ist vor allem das Wort immer, ne? Es ist, 10 Millionen Leute abzuschieben, ist keine einfache Lösung. Weil das nicht funktioniert oder die Schulpflicht abzuschaffen, sagt man, ist keine einfache Lösung, sondern eigentlich ein Gegenteil einer einfachen Lösung. Es ist ein richtig komplizierter Akt, wo nicht sichtbar ist, wie das, was rauskommt, wie es endet. So. Und man hätte nie sagen dürfen, ja, sie haben sie mit ihren einfachen Lösungen, sondern hätte immer sagen müssen, sie mit ihren voll komplizierten, irrealen Lösungen. Ich weiß, warum man es nicht gemacht hat, weil man natürlich nicht in die Diskussion gehen will, überhaupt zu sagen, 10 Millionen Leute abschieden, LGBT Rechte abschaffen, da will man gar nicht in Diskussion gehen, selbstverständlicherweise nicht als demokratischer Mensch. Aber indem man sagt, da will ich gar nicht drüber diskutieren, hat man nie die Klammer aufgemacht, theoretisch durchzudenken, was das, also man konfrontiert die AfD nicht mit ihren eigenen Lösungen, sondern sagt, das ist eine einfache Lösung, obwohl sie in Wirklichkeit richtig kompliziert wäre, wenn man mal durchdenkt, wie sie funktionieren würde. Also wenn man für einen Moment alles Ethische mal weglässt und sagt, gut, dann geh mal den Gedanken mal durch, wie sie das machen wollen, dann merkt man, es ist voll kompliziert. Selbst wenn man menschenfeindlich reagieren würde und sagen, wir bürgern jetzt wieder 5 Millionen Deutsche aus, ist das keine einfache Lösung, sondern,
ja? Ich finde, da hast du einen sehr interessanten Punkt gebracht, habe ich so darüber nie nachgedacht, weil mir kommt jetzt in den Kopf, das ist ja, die haben ja zum Beispiel auch sowas wie wir schaffen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab und solche Geschichten, so, und das ist ja auch gar nicht so einfach. Also erstmal können sie das gar nicht. Also sie können dann zwar irgendwie den sogenannten Rundfunkvertrag irgendwie auflösen oder so, aber das heißt nicht, dass dann auf einmal der MDR nicht mehr senden wird, ne, sondern das kann dann vielleicht die Konsequenz haben, dass tatsächlich ein Studio vielleicht in Sachsen-Anhalt dann irgendwann, also wenn jetzt am Beispiel Sachsen-Anhalt, dass es dann vielleicht geschlossen wird, dass dort kein Geld mehr ist und so weiter. Ne, aber du hast vollkommen recht. Oder wenn sowas wie Schulpflicht abschaffen, so, ja, und dann, ne, also, wie kontrollierst du das? Wie sehen dann Prüfungen aus? Sowas, ne, oder gibt's die dann gar nicht mehr?
Und wie machst du Sachsen an der Konkurrenz wie in anderen Bundesländern, wenn deine Abschlussjahrgänge keine normale Schule durchlaufen haben? Also, es sind keine einfachen Lösungen. Alles nicht. So. Wir scheuen es natürlich, ich verstehe vollkommen, warum wir uns dafür scheuen, in diese Diskussion zu gehen, weil man natürlich sich auf dieses teilweise sehr krude System der AfD-Denkweise einlassen müsste, aber vielleicht muss man das mal machen, keine Ahnung.
Nee, es hätte vielleicht zwei Vorteile. Also der eine Punkt ist, dass zum einen, also man die Kandidaten zumindest mal dazu zwingt, zu zeigen, also haben die das wirklich so durchdacht? Und wie würde dann die Konsequenz aussehen? Das ist ja genauso wie auch jetzt im Sommerinterview hat er, glaube ich, die Alice Weidel nochmal irgendwie wieder so ein uraltes Ding rausgeholt, dass der Euro abgeschafft werden soll und wir am besten aus der EU austreten. So, da könnte man ja auch mal nachfragen, okay, wenn wir jetzt austreten sollen aus der EU, wie soll das ablaufen? Ne? Also gibt es dann sowas wie ein Referendum in Großbritannien, als der Brexit dann da war, etc. Und der zweite Vorteil ist, also Konsequenz wäre, wenn man die AfD eben so fragt, wie du es getan hast, sie könnten sich ja damit vielleicht auch ein Stück weit entlarven, dass sie dann eben nämlich wirklich sagen, wie sie es meinen. Na, also weil es ist ja häufig ja auch so, die winden sich ja dann zumindest in der bestimmten Öffentlichkeit. Also ich sage jetzt mal, die haben ja mittlerweile eigene auch Kanäle und Medien und Content Creator, die sie ja bedienen, da können die ja freier reden, nenne ich das jetzt mal so, also zugespitzter und ehrlicher aus deren Sicht. Wenn sie dann aber bei ZDF, ARD und Co. sind, das ist ja immer noch wichtig für sie, dann reduzieren sie ja so ein bisschen die Lautstärke, nenne ich das jetzt mal so. Und dort wird dann eben nicht von Remigration zum Beispiel als Wort gesprochen, da wird auch gar nicht richtig erklärt, was es ist. So, aber dass man sie da sagt, okay, was meinen sie damit konkret? Ne? Also, und dass man dann vielleicht da dann wirklich das raushört, was sie eigentlich wirklich denken und welche Konsequenz das auch hätte. So. Aber es ist natürlich, das setzt
voraus. Wird ja versucht, aber es gibt natürlich, weil es gibt nichts dahinter und das ist ja das, was man zu entlarven versucht, aber nicht funktioniert. Außer wir wollen Regulation, steckt ja kein Plan dahinter. Es gibt auch kein, meine ich, kein Konzept, würde ich fast unterschreiben, für eine wirkliche Umsetzung. Also, wo man jemanden 10-seitiges Papier geschrieben hat, wie soll die Schulpflicht abgeschafft werden, was folgt dann als Alternativmodell und wie organisieren wir Abschlüsse in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, sowas existiert ja einfach nicht. Es gibt nichts dahinter, außer der Aussage. Aber trotzdem ist es keine einfache Lösung, weil sie sehr kompliziert ist. Aber nur weil die AfD sich einfach macht und sagt, das wird schon klappen und niemand mal aufschreibt, wie würde es in der Realität eigentlich aussehen, lässt man denen das durchgehen. Und das interessiert halt den Leuten, die auf der Straße fragen, ist halt ein Scheiß, weil das nicht ihre Lebenswelt betrifft. Ich verstehe es ja vollkommen auch. Was würden mich denn LGBTQ-Rechte betreffen, wenn ich nicht selber schwul geworden wäre? Dann würde ich, so, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wenn ich in Thüringen geblieben wäre, hätte mich das bis heute ein Scheiß interessiert, so.
Und ich finde, du hast auch einen fairen Punkt gerade aufgemacht. Es ist ja nicht so, dass, also konzentrieren wir uns mal nur auf einen Wahlkampf. Alle Parteien arbeiten mit Parolen. Also weil es geht ja darum, also wenn ich mir manchmal die Plakate durchlese, also in den letzten Jahrzehnten, seitdem ich wählen kann, da habe ich selten mal einen Spruch gelesen, wo ich dachte, oh, der hat mich jetzt aber intellektuell gekitzelt, sondern natürlich sind das ganz simple Sachen. Ne? Also ich glaube, bei Merkel hieß es, sie kennen mich. Also wow. Also in der Hinsicht sind jetzt im Wahlkampf die anderen Parteien jetzt auch nicht irgendwie ein grandiosen Programm auf dem Poster unterwegs, sondern natürlich funktioniert das erstmal auf so einer sehr simplen, oberflächlichen Ebene.
Ja, und es tabuisiert, aber die AfD schafft ja so viele Themen damit zu tabuisieren. Und das ist natürlich schlimm. Also bestes Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist Lehrermangel. So, der Lehrermangel ist auch jetzt ein Problem. Denn nicht, dass wenn die AfD regiert wird, die jetzige Regierung haben keine richtige Lösung die letzten Jahrzehnte gefunden, wie man Leuten nahelegt, hier komm noch mal nach Sachsen-Anhalt, stehe Lehramt und bleib hier für 5 Jahre. Hat ja nicht funktioniert. Aber in dem Moment, wo die AfD jetzt gefragt wird, wenn das Thema besetzt ist, wird halt gar nicht mehr über den Lehrermangel gesprochen, sondern darum, dass die AfD eine vermeintlich einfache Lösung hat gegen den Lehrermangel. Und das ist dann das Problem und nicht mehr der Lehrermangel selber in dieser Talkshow. Und das ist natürlich total beschissen.
Jetzt habe ich eine Frage an dich, weil du hast ja gerade das Beispiel mit LGBTQ angesprochen und weil man irgendwie nicht davon betroffen ist. Vielleicht ist ja auch der Angang, immer wieder zu betonen, dass die AfD antidemokratisch ist, vielleicht auch gar nicht so der richtige Ansatz. Also weil, ich meine, Demokratie ist für die meisten Menschen was unheimlich Abstraktes. Also ich glaube, die meisten verbinden mit Demokratie Wahlen. Also ich kann wählen und damit bin ich ja demokratisch. Und umgekehrt wird natürlich dann auch argumentiert, naja, wenn die Partei gewählt worden ist, dann ist es ja auch demokratisch. So. Jetzt kommt dann schnell nochmal meistens aus dem Geschichtsunterricht, ja, die NSDAP ist ja auch demokratisch legitim gewählt worden und die sind ja so an die Macht gekommen. War ja nicht so, dass die irgendwie, ich sag jetzt mal, den Reichstag gestürmt haben, sondern die haben ganz normal eine Wahl gewonnen. Ne? Und dann hört es eigentlich schon ein bisschen so auf. Also wie eigentlich Demokratie funktioniert, also dieses gesellschaftlich aushandeln. Du merkst schon, während ich es ausspreche, merke ich, wie abstrakt das einfach ist.
Es ist halt, was die AfD gefährlich macht, meines Erachtens, ist halt die Priorisierung, die Moralisierung von Mitteln, so, ne? Also, wo wir bei LGBT waren, so, der Staat und das, die Länder und der Bund und die Kommunen geben halt Geld für Projekte aus, so. Und dann kriegt halt der Anglerverein mal ein bisschen Geld, weil die irgendwie da in sich einen See bauen, dann gibt's dann Forellen, dann ist Landwirtschaft, dann ist, freut man sich, oder dann kriegt der Handballverein Geld wegen der Förderung von Jugend, das gehen halt auch queere Jugendprojekte kriegen Geld, oder eine CSD-Bewegung, da Mühlhausen kriegt einen Zuschuss, damit sie ein Chlorhäuschen aufstellen kann, möglicherweise so. Aber in dem Moment, wo du anfängst zu moralisieren und Minderheitenrechte zu bewerten und sagen, das hat es nicht mehr verdient und das hat's verdient, das ist halt antidemokratisch, antihumanistisch, so. Mhm. Also ich weiß nicht, ob, ja, genau, deshalb, wegen des abstrakten Begriffs, ich glaube, da hängen wir immer, weil natürlich, wie man sagen, Demokratie ist das, was die Leute wollen, so definieren es für uns, was die Mehrheit der Leute will, aber es ist halt antihumanistisch oder antimenschlich oder, weißt du, also LGBT-Rechte abzuschaffen wäre vielleicht ein demokratischer Prozess, aber jetzt in unserer Welt, wie wir unsere Verfassung auslegen, eben kein menschlicher, humanistischer, so. Aber das ist ja, macht die AfD ja gefährlich.
Du hast ja auch gerade wieder so Verfassung gesagt. Mhm. Mal ganz ehrlich, hast du mal die Verfassung dir komplett durchgelesen?
Ich musste, glaube ich, mal in der Schule.
Ja,
ich lese aber, immer, wenn so Änderungen kommen. Ich habe zum Beispiel mal, als der 175 gestrichen wurde, habe ich mir das mal durchgelesen und so, wie das vorher nachher aussah. Nee, aber ich habe noch nie das Grundgesetz durchgelesen.
Kleine Randanekdote, ich war vor wenigen Wochen so südlich von Frankfurt am Main, war sehr ländlich. Und da war ich in einem Hotel, das schon sehr ländlich klingt.
Landhotel.
Und, also ähnlich, also irgendwas mit Waldblick und so. Und was ich aber wirklich schön fand, normalerweise kennt man das so, dass in vielen Hotels eine Bibel liegt. Aha. Und die hatten keine Bibel dort, sondern die haben das Grundgesetz dort stehen gehabt, neben der Minibar.
Aber auch zum Einschlafen.
Habe ich auch ein Foto von gemacht. Ja, zum Einschlafen mal die Verfassung lesen, fand ich irgendwie... Trotzdem habe ich nicht reingeguckt. Ne? Würde mich aber schon mal interessieren, wie viele Leute da vielleicht mal reingeguckt haben oder sogar mitgenommen haben. Aber ich fand es irgendwie eine süße Idee.
Wir sind zu dem Punkt gekommen durch Markants Straßenumfragen. Ne? Und ich wollte es nur sagen als Thema, weil genau das trage ich ja hier wie eine Monstranz von mir her, wenn mich hier im Westen Leute fragen, eben diese nicht Politisierung der Leute dort. Das ist nicht alles ultra-AfD-politische Leute, sondern genauso mitschwimmen wie wir auch. Und wo du gerade Wahl-O-Mat sagst, das ist mir nämlich letztens aufgefallen. Bei vielen Wahlen war das schon, habe ich aber nie so für mich klar gekriegt, das erste Mal. Wenn ich jetzt Sachsen-Anhalt MacPom-Wahl-O-Mat mache, schaffe ja selbst ich nicht, die AfD unter 30% zu kriegen. Die ist dann ganz unten immer, aber selbst da ist ja 25-30% schwanken die ja immer. Das heißt, ne, weil ja immer Leute auch in Talkshow gefragt waren, gibt es denn vernünftige Sachen, die die AfD macht, da können sie bestimmt Inhalte teilen. Ich lasse noch im Deutschlandfunk ein Interview gehört. Da kann man ja nie nicht Nein sagen, weil natürlich, also das ist... Was will ich eigentlich sagen? Ist es so schwierig? Also ich sage das Beispiel ja immer, hier in Westdeutschland ist es total einfach zu sagen, hier in Köln zum Beispiel, in unserer linken Bubble, wenn hier jemand AfD wählt oder pro AfD ist, dann rede ich mit dem nicht mehr, dann cancel ich den irgendwie out. Das ist ja bei mir nicht möglich. In einem Wahlkreis, wo 50% der Leute AfD wählen, die wählen gehen, wie will ich denn das durchziehen? Wie will ich denn da, das funktioniert ja nicht. Aber gleichzeitig weiß ich es ja auch nicht, weil wir reden ja auch, wenn ich in Thüringen bin, dann rede ich ja nicht den ganzen Tag über Politik. Ich habe ja manchmal die Vorstellung hier, wenn mich Leute fragen, wie ist das da, dass wir den ganzen Tag an AfD-Fahren vorbeilaufen, den ganzen Tag nur noch über politische Sachen reden und du hast entweder AfDler oder nicht AfDler und das ist ganzen Tag Thema. Dabei ist ja die Realität, dass man auch in Thüringen nicht so oft, genauso oft über Politik redet wie wir und zwar im Freundeskreis nie. Also wann sitzt man denn zusammen und jeder sagt, was er wählt? Das kommt doch nicht vor. Man redet vielleicht mal über Windräder, finde ich die gut oder nicht, dass sie jetzt ins Dorf gebaut werden. Man redet vielleicht, fand ich die Abschaltung der Atomkraftwerke gut. Wie findest du das, sollte da Spanien da in Ceuta da was machen? Aber man redet ja nicht mit, also ich als CDU-Wähler, ich als Grünen-Wähler, ich als Linken-Wähler, ich wähle jetzt BSD neuerdings und was sagst du jetzt AfD dazu? Passiert ja auch dort nicht. Aber die Wahrnehmung der Leute hier, da kommen wir auf den Wutartikel zurück, ist, glaube ich, dass wir da ein hochpolitisches Völkchen sind, die das alles brennen sehen wollen. Und alles mit Absicht tun, so.
Ja, und vor allen Dingen, dass eben das dann auch auf alle Ostdeutschen projiziert wird. Also als ob wir so ein, ich sag jetzt mal so, das sind alles Patienten, die irgendwie geheilt werden müssen. Ne?
Ja, und gleichzeitig.
Und die Einzigen, die es heilen können, ne, das sind natürlich die, also ich jetzt über, ich übertreibe jetzt bewusst, ne, aber der Westen, der weiß, wie Demokratie geht und wir haben jetzt hier uns diesen Patienten Ostdeutschland lang genug angeschaut, so, und der muss jetzt mal auf die Therapiebank.
Und dass die Deutschen in den letzten 50 Jahren von gleich 50% jetzt zu 20% Ablehnung für LGBTQ-Themen runtergerutscht sind. Also, dass viel mehr Leute das akzeptieren, liegt ja an Leuten wie mir und den anderen queeren Personen, die eben dort in Thüringen sind, die jetzt ein CSD machen, wo die Leute sehen, ah, das Thema befriedet durch die Minderheit, die lebt, ja, so. Und deshalb finde ich auch dieses Argument immer, ihr seid ja so gegen Ausländer, aber dabei gibt's bei euch nur 3%. So blöd, weil den Leuten das ja wirklich egal ist, weil die sagen, ja, ist doch okay, also ich will auch nicht mehr. Gut, dass es nicht so ist, weil die den Leuten durch, also du kannst die Leute nicht überzeugen, dass quasi Ausländer kein Problem sind, indem du sagst, bei euch gibt's ja so wenig. Aber das wird immer so gemacht. Bei euch, ihr habt ja nur 3% Ausländeranteil, was wollt ihr denn? Ja.
Ja, plus es kommt noch hinzu, in der Wahrnehmung ist es für die Leute aber ganz anders. Ne? Also ich habe ja, glaube ich, das schon mal angesprochen, als ich jetzt nach Rostock immer wieder kam, ich habe schon gesehen, da laufen jetzt nicht mehr hier die 100% weißen, blassen Norddeutschen lang, sondern da sehe ich welche, die ganz klar, ich sag jetzt mal, eher aus dem Mittleren Osten kommen oder so. Und man muss aber sagen, für mich, ich fand das sehr schön. Also, weil ich bin das in Köln, bin ich ja nochmal eine ganz andere Nummer gewohnt. Ne? Wir haben ja hier ein ganz viel bunteres Völkchen, um das immer so auszudrücken. So, ich fand das schön. Aber für viele Leute, das macht denen auch erstmal Angst. Weil die haben mit solchen, ne, also ich habe jetzt in Anführungszeichen gemacht, mit solchen Menschen bisher nichts zu tun gehabt. Da ist dann vielleicht so das höchste der Gefühle, dann der Murat Obst- und Gemüseladen, ne, und dann hast du noch irgendwie den Mohammed im Döner. Wobei, das ist ja wichtig, ich will das ja gar nicht klein machen. Ich bin sogar der Meinung, das sind eigentlich die besten Orte, um die Menschen kennenzulernen. Da merkt man irgendwie, ach so, das sind ja auch nur Menschen. Und da möchte ich erstmal den Gedanken beenden, sorry. Wenn da jetzt, sagen wir mal, 5% mehr Ausländeranteil ist, das spüren die Leute natürlich viel, viel krasser. Also die sehen dann vor allen Dingen in so kleinen Orten, ich meine, man darf ja nicht vergessen, auch so Sachsen-Anhalt oder so, wenn du da jetzt schon ins Ländliche reingehst, da fällt das dann schon auf. Ne? Also da sind dann irgendwie so die 10 Leute, die im Pflegeheim arbeiten, dann noch die 5 da im kleinen Kreiskrankenhaus und dann hast du noch irgendwie die eine, vielleicht noch die Familie, die noch dazugezogen ist. So. Und schon, ne, sieht das so nach viel aus.
Ja, und was man nicht vergessen darf, was immer rassistisch ist, ist hier, der Stefan macht es im Neue 20er Potsdamer. Ich habe hier wieder kein Gedächtnis für Bücher und Namen, aber es gibt hier diese genau, dass du einfach auch ja Ausländer akzeptierst, bis sie in höheren Funktionen sind. Also das, wie du sagst, ne, Murat im Dönerladen hat eine niedrige soziale Stellung, findest du super, bist du Freund, hier ist der Türke meines Vertrauens. Aber sobald die in Positionen aufsteigen und deine Ärztin auf einmal ein Kopftuch trägt oder im Krankenhaus die Krankenschwestern oder Pfleger auf einmal Migrationshintergrund haben oder sogar Ausländer sind, dann wirst du halt neidisch und denkst, warum ist das so? Warum steht mir das nicht? Warum bin ich arbeitslos zum Beispiel? Warum bin ich der Hartz-IV-Empfänger und das ist der Chefarzt? So. Und dann, obwohl ich ja gar nicht Qualifikation für habe und die intellektuelle Leistung vielleicht auch nicht. Aber dann entsteht so ein ganz, genau, nochmal ein ablehnender Rassismus, weil du auf einmal Leuten gegenüberstehst, die mehr im Leben erreicht haben als du. Und das passiert da, glaube ich. Und das ist, glaube ich, nicht so schätzend da eben auch. Solange die Leute Taxi fahren, ist alles in Ordnung. Solange sie, wenn sie dann auf einmal Beamte sind und dir in der, beim Hartz-IV-Behörde gegenüber sitzen, dann wirst du wüten.
Ein wichtiger Punkt.
Aber das kann man eben nur eben eigentlich lösen durch noch mehr Ausländer, so wie hier. Du müsstest noch mehr Migranten, wir müssen alle Schwulen müssen wir den ziehen. Wenn der CSD Mühlhausen ist, genau, müssen wir eigentlich mit dem Bus dahin fahren, dass man sieht, es ist gut so. Und es ist nicht schlecht.
Also es geht ja vor allen Dingen, es geht auch um Begegnung, dass man, ne, also zum Beispiel im Betrieb, im Café, und das gibt's ja teilweise auch nicht. Ne? Also
ich sehe das ja, hier, da wo ich in Thüringen mein Bungalow habe. Die Leute schaffen es dann, das Wort schwul auszusprechen und sagen, wie geht's deinem Ehemann, wenn du es legitimiert hast, indem du es selber tust und das Vertrauen schaffst und eine Routine schaffst, dass die Leute wissen, was sie sagen können, ohne dich zu verletzen. Das muss man sich hart erarbeiten, in allen Situationen, ja.
Ja.
Das ist, wenn du auf einmal Freunde hast, wo er auf einmal im Rollstuhl sitzt, ne, zum Beispiel ist ja auch, dann muss man es ja aushandeln miteinander, wie geht man um, wie redet man, weil man das nicht gewohnt ist, Situation. Und man muss einen natürlichen Umgang schaffen mit Menschen.
Jetzt muss ich sagen, du hast ja
wir
das
müssen
Wort
doch wieder Busse in Osten und Westen schicken. So, das ist ja, doch mein Plan.
Dafür
Austausch,
bin ich ja,
Austausch Schüler, Austausch Ossis.
Ja, nee, zum Thema Rassismus. Das klingt natürlich jetzt so oberintellektuell. aber es gibt ja viele, die sagen, ich bin noch kein Rassist. Mhm. Und ich glaube, wir müssen die Debatte an der Stelle komplett umdrehen und sagen, dass wir erstmal im Kern alle Rassisten sind. So, also das anzuerkennen, dass ich zum Beispiel erstmal diskriminiere grundsätzlich, mhm. was ich nicht kenne, dass ich damit, man kann aber den Umgang damit aber anders machen. Also nur weil ich Angst habe, muss ich jetzt nicht behaupten, dass der tatsächlich ein Dieb ist oder so, sondern erstmal für mich selber zu reflektieren, ah, wieso habe ich jetzt eigentlich Angst? Wieso glaube ich, dass hier zum Beispiel die Person of Color es böse ist? Mhm. Warum glaube ich das? Ne? So, das wird, glaube ich, zu wenig gemacht. Aber ich bin der Meinung, dass was auf jeden Fall hilft, und das war schon immer so, übrigens Randbemerkung für alle, die uns auch zuhören, ich habe ja auch einen migrantischen Hintergrund. So, ich werde bloß nicht als solcher gesehen und gelesen. Aber natürlich habe ich einen migrantischen Hintergrund. Jemand könnte locker behaupten, ja, guck mal, du hast kein reines deutsches Blut, ja. So, du bist ja hier halb Slave, halb Ukrainer, raus mit dir. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also, das ist hier nicht nur schwulen Grund, sondern gleich noch einen zweiten Grund hinterher. Es gibt Leute, die wollen mich nicht haben. Also, die würden das aber natürlich erstmal negieren. Und würden natürlich auch, ich glaube, dass viele Leute, die sogar AfD wählen und vielleicht mich persönlich kennen, würden am Anfang erstmal sagen, nee, stimmt ja gar nicht. Also du bist ja damit nicht gemeint. Mhm. Bin ich aber. So, das wollte ich nochmal kurz sagen. Du hast so einen wichtigen Punkt nochmal angesprochen. Ich würde gerne nochmal zurück zu dem. Du meintest ja, weil wir markant genommen haben. Mhm. Der ist ja ein schöner Anlass. Es gibt ja auch eine Doku über ihn. Ich glaube, ZDF lohnt sich übrigens für alle mal anzugucken, weil dann merkt man, dass das schon nicht einfach irgendein Content-Creator ist, der irgendwie mit Mikro reingeht, sondern da hat sich jemand viel mit auch diesen Menschen beschäftigt. Der sagt ja auch ganz klar, so wie du, dieser Moment, man spricht nicht mehr mit Leuten, die AfD wählen, oder man spricht nicht mit der AfD, der Moment ist vorbei. Ich meine, das ist ja der Kern auch seiner Arbeit, ne? Also dass er eben sagt, ich spreche jetzt mit diesen Leuten, weil das natürlich, also das geht auch gar nicht mehr, wie du es ja selber ansprichst, wenn da jetzt 40, 50, teilweise 60% irgendwo vielleicht AfD wählen oder potenziell, ich meine in den Kommunen ist es ja schon vielfach ja schon längst gang und gäbe, ne? Ich meine, vergessen wir bitte nicht, dass die AfD, die mag jetzt vielleicht noch keinen Ministerpräsidenten stellen, aber die sind in Kreistagen, die sind in Stadträten, Kreisräten und so weiter, so. Und da kommt jetzt das richtig Anstrengende. Du hast nämlich einen Punkt angesprochen, wie man eigentlich die Menschen, was heißt überzeugt, aber sie zum Nachdenken bringt, was für eine Konsequenz es hat, zum Beispiel eine Partei zu wählen, die sagt, NGOs sollen nicht mehr finanziert werden. Das ist ja so ein Satz, der ja gerne gemacht wird. Ich glaube, die meisten Leute, wenn man die fragen würde, weißt du eigentlich, was NGO eigentlich heißt? Oder NGO, würden schon gar nicht erstmal wissen, also was ist ausgesprochen, aber die stellen sich dann meistens darunter irgendwelche Vereine vor, dass der Staat denen ganz viel Geld gibt und vor allen Dingen, das sind natürlich linksradikale Vereine. Jetzt muss man mal gucken, ich habe letztens so eine schöne Liste gesehen, was eigentlich die größten NGOs in Deutschland sind. Und das sind hauptsächlich sowas wie Diakonie, Caritas, also im Grunde genommen alles sehr, sehr große Träger von Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das heißt also, wenn man denen den Geldhahn abdreht, dann also schadet man sich quasi nochmal doppelt. Ich glaube, das ist das, was die Leute erstmal nicht wissen. Und dann hast du auch nochmal so angesprochen, dieses so das Klohäuschen in Mühlhausen oder so. Und ich habe letztens irgendwie so einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, ob es da um Sachsen-Anhalt oder Thüringen ging, aber auf jeden Fall war dann dieser Fall, da gibt es sogar schon einen AfD-Landrat oder so und der hatte irgendwie ein Problem mit einem Verein, beziehungsweise das ist eine einzige Frau und die organisiert so Sportfeste und hilft irgendwie in den Schulen, ich sag jetzt mal so ein Sportfest zu organisieren, also ich sag jetzt mal Volleyball-Wettkampf, Handball, so Kleinigkeiten, ne? Aber ganz, ganz wichtige Sachen für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Sport und so weiter, so. Und wenn man die abschafft, also diesen Verein, dann fällt das alles weg. Dann gibt es niemanden mehr, der das organisiert. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Leuten dann wirklich klar wird, ach so, das ist hier, das wäre die Konsequenz. Das ist das, was ich spüren und fühlen kann. Nee, das finde ich doof. Und das Komplizierte daran, warum ich jetzt gerade so wahnsinnig ausgeholt habe, das ist ja Aufgabe auch von Politik und Parteien, genau in diese Gespräche reinzugehen, also dort, wo es tatsächlich passieren könnte. Also nicht dieses aus Berlin irgendwie AfD böse, sondern eigentlich muss es ja stattfinden dort auf dem Marktplatz, in der Kneipe, in deinen Räumlichkeiten, wie auch immer. Und da ist ja der Punkt, den hast du ja selber auch schon angesprochen, da fängt schon das Problem an. In den meisten ostdeutschen Bundesländern gibt es ja diese politischen Strukturen teilweise gar nicht mehr.
Hilft auch nichts. Gegenrede. Ich sage, es geht ja nur durchs Gefühl. Du kannst Leute nicht informieren. Ich sehe das immer wieder. Du kannst den Leuten vorbeten, was du gemacht hast. Und du hast diesen schönen Satz gesagt, die kann man eigentlich gut mittragen mit, die sind ja nicht gemeint. Ja, wenn es heißt, wir wollen die Ausländer raus, dann bist du ja nicht gemeint. Wenn du aber fragst, ja, wer denn, dann sagen die, ja, du weißt schon wer. Und genauso bei NGOs auch. Wenn du denen erklärst, die Diakonie ist der größte NGO, da bla, dann werden die auch sagen, die sind ja nicht gemeint. Ja, welche denn? Ja, die und dann die und die vielleicht. So. Weil es steckt halt nichts dahinter. Und deshalb kannst du mit Argumentation, also wenn die sagen, wir wollen die NGOs streichen, dann weiß der Kopf, hoffentlich zumindest der AfD, die das sagen, was damit gemeint ist und dass das gar nicht geht, weil die können ja nicht Diakonie zumachen oder machen ein Alternativkonstrukt. So, das wissen die schon. Aber sie können es natürlich nicht sagen, weil die ganze Politik darauf beruht, immer alles im Unklaren zu lassen und eben diesen Satz zu sagen, ja, die sind ja nicht gemein. Und mehr ist nicht dahinter, meines Erachtens. Deshalb kannst du Leute argumentativ nicht erklären. Du kannst nicht ins Bürgerzentrum gehen, einen Townhall machen und sagen, übrigens die AfD, wenn die sagt, NGOs werden abgeschafft, dann wird sie dir nie und das, weil die alle Leute zurufen werden, ja, die sind ja nicht gemein. So. Und dann sagst du vielleicht, ja, CSD-Verein, ja, LGBTI, queere Propaganda soll abgeschafft werden. Dann sagt mir, aber ihr habt doch hier schön, was ich, diesen Buchladen von der Frau Meier, der ist doch auch, der macht doch queere Literatur und sagen, ja, die Frau Meier ist ja nicht gemein. So, das kann ja weitergehen. So, also weil du hast. Es gibt halt keine Klarheit in dieser AfD-Politik, weil es keine Lösung gibt, weil das alles so kompliziert ist. Es gibt keine einfache Lösung der AfD-Politik, es sind nur komplizierteste Lösungen, die sie anbieten. Und deshalb kannst du Leute damit nicht überzeugen, auf einer intellektuellen Ebene. Wir müssen alle schwulen Ausländer müssen jetzt mit dem Bus nach Klauchau gefahren werden. Es hilft nicht.
Ja, du sprichst nochmal einen Punkt an. Was mir ja auffällt, also auch wenn man so markant sich anguckt, ne, gibt's ja noch so andere Content Creator, die mittlerweile da ja auch reingehen. Weil bei markant kommt nämlich jetzt Nebeneffekt, er ist mittlerweile so bekannt, dass auf den Demonstrationen sie ihn mittlerweile erkennen und mit ihm auch deswegen schon alleine sprechen, also weil der als Gegner wahrgenommen wird. Deswegen glaube ich, wird bald der Raum auch auf sein für andere Content Creator. Es gibt einen, kann ich auch nochmal nachgucken, Rafid, der da jetzt auch gerade reingeht. Ich sortiere nochmal kurz, weil nicht, dass hier die Leute auch durcheinander kommen, weil ich durcheinander bin. Ist es so eine Art Stammesverhalten? Also entweder bist du für uns oder gegen uns. Und das ist ein Stück weit vielleicht auch ein wirklicher Erfolg aus Sicht der AfD, weil sie es geschafft haben, genau zu diesem Punkt zu kommen. Dass es eben gar nicht mehr um die Inhalte geht und vielleicht auch gar nicht mal um die Gefühle, weil wir haben ja gerade gemerkt, also AfD kann sogar einen Positivwahlkampf führen, um das aber so witzig mal auszudrücken, sondern sie sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo sehr viele Leute im Grunde genommen sagen, also ich bin jetzt bei denen und alle, die nicht bei mir sind, sind gegen mich. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal so, fürs Gehirn unheimlich energiesparend. Also ich muss mir eben dann gar keine Gedanken mehr machen. Und damit sind natürlich die Leute für solche Argumente auch gar nicht mehr empfänglich. Denn, das möchte ich nochmal betonen, natürlich gibt es noch viele Menschen, die gucken sich das beim MDR an, die den Wahl-O-Maten machen, die gehen dann da irgendwie in so einen Town Hall und so weiter. Die hören sich sehr wohl die Argumente an, aber die musst du ja nicht überzeugen. Denn das sind ja Leute, die sich der Konsequenzen bewusst sind und diese Konsequenzen auf keinen Fall haben möchten. Und deswegen gucken, okay, ich bin vielleicht auch nicht zufrieden mit den anderen Parteien, weil das hörst du ja auch ganz oft, aber ich werde auf gar keinen Fall mir da jetzt ins eigene Bein schießen. Dann wähle ich halt nochmal die SPD, die Grünen oder wie auch immer. So, aber ich wähle demokratisch. So, über die reden wir ja nicht. Wir reden ja über die, die sozusagen fast sektenartig, und das beschreiben ja Aussteiger aus der AfD, dass das ja schon in der Partei sehr früh auch so war. Also dass es sozusagen sehr sektenartig ist. Also du musst dann, es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Rituale und Co., wo es eigentlich nur darum geht, also die sperren sich ja, oder also sperren sich ja sozusagen auch aus. Also dass du auch innerhalb der Partei Loyalität zum Beispiel zeigen musst. Also, dass es gar nicht mehr darum geht, sich zu streiten, ne, was ja in vielen Parteien gang und gäbe ist. Es ist ja nicht so, dass bei den Grünen sich alle grün sind, haha, oder in der Linkspartei oder so, da gibt's ja Streit. Und der Streit führt dann dazu, dass man irgendwann in so eine Art Konsens kommt. Und dass man natürlich selbst, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, ich kenne Leute, die sind Ukrainer und die sind in die Linke eingetreten, obwohl die Linke, ich sag jetzt mal, Verhältnis zu Ukraine und Waffenlieferung ziemlich schwieriges hat. So, die aber die Linke dann unterstützen eben aufgrund ihrer sozialen Themen. So, also das Widersprüche aushalten können. Das ist ja, finde ich, wichtig. Und dieses Stammesverhalten, das ist, glaube ich, so ein Ding, das zu durchbrechen, ist im Grunde genommen schwierig, weil, ja, ich habe noch gar keine Idee dazu.
Ja, das ist ja das, was mich an den Markant-Videos ja am meisten nervt, so gerne ich sie schaue. Aber das ist ja auch mein Thema. Ich werde gefragt. Ich werde nicht zur AfD gefragt. Also wenn Leute mich in Köln fragen, heißt das nicht, wie stehst du zur AfD-Politik, sondern ich werde zu AfD-Wählern gefragt. Das heißt dann, wie kann man denn die AfD wählen? Wie ist das? Was sind das so für Menschen? So. Und eigentlich müsste Markant, finde ich, entweder es gar nicht mehr machen oder radikal rausschneiden, wir wissen, dass die Leute doof sind. Und wir wissen, wenn die Leute in der Warteschlange zu einer AfD-Partei da ein Mikro ins Gesicht hältst und sagt, die sind gegen Mindestlohn, dann weißt du, dass die Leute doof sind, dass Scheiße aus dem Mund rauskommt. So, das wissen wir. So. Mhm. Und dass ein gewisser Anteil der Leute ein bisschen psychisch auffällig ist oder in Psychosen ist, auf einmal anfängt rumzuschreien und irgendwie, so, weißt du, gibt's diese Szenen, wo so alte Leute dann anfangen, so ein alter Mann, richtig blüht's mir. So. Die Frau schon weiß, ich schaffe den gar nicht zurückzuziehen, brauche ich bei ihm gar nicht probieren, das wird eh nichts. So, ne? So, dass die Frage ist, gehört das auf Social Media? Ist das ein Bild, was eigentlich Reichweite kriegen sollte? Also, weil es verstärkt genau diesen Effekt, dass alle, die das sehen und AfD sind, sagen, da hast du die blödesten rausgesucht, so, und hast von beiden schon gesehen, die frage ich jetzt, weil der Opi wird es schon nicht wissen. Und gerade in dieser Warteschlange ist die Wahrscheinlichkeit, ne, dann sehr groß, radikale Themen zu finden. Unsere Seite sagt dann, ach guck mal, wie doof die alle sind, AfD-Wähler haben sie offensichtlich alle nicht mehr alle und wählen gegen ihre eigenen Willen. Und dann schaffst du ja genau dieses Bild, was du hast, dieses A gegen B und was Stammesverhalten, finde ich sehr gut. Deine Sippe, meine Sippe. So. Und vor 20 Jahren, das ist ja wieder so ein Social-Media-Ding einfach, das hätte vor 20 Jahren nicht gegeben, weil das nie so eine Reichweite gekriegt hätte. Und die Frage ist, hat es das verdient? Müssen wir uns jetzt angucken eigentlich den ganzen Tag? Wie blöd Leute sind.
Du hast natürlich einen echt wichtigen Punkt gemacht. Man darf nicht vergessen, dass also Markant und auch andere Content-Creator...
Weil das ist ja ganz kurz, das ist nämlich eine einfache Lösung auch für uns. Es ist für uns eine sehr einfache Lösung, Markant-Videos zu gucken und zu sagen, die sind ja alle richtig doof. Aber es nützt ja nichts, weil alle doofen Leute wählen ja. Also weißt du, ich meine, ich will jetzt doof nicht im Sinne von Intellekt, sondern doof jetzt... sich doof benehmen halt, so. Nicht doof sein.
Also, ich bin der Meinung, dass er wahrscheinlich viel, viel mehr Videos hochgeladen hat. Deswegen ist ja interessant, ich folge ihm ja gar nicht, sondern... Die Frage ist ja, was wird eigentlich durch den Algorithmus bei mir reingespült? Und das sind natürlich durchweg diese Empörungsclips. Also da wird meistens immer geschrien.
Dir aber ein gutes Gefühl machen, weil du sagst,
Es bestätigt mich ja auch in meiner Weltsicht. Genau. Also ich bin ja jetzt sozusagen
und in den Vorurteilen, dass mit den AfD-Wählern ja offensichtlich was nicht stimmen kann. Also das verbreitet ja das Bild, dass die ja offensichtlich einen an der Klatsche haben, wenn die alle den ganzen Tag rumschreien und auf Argumente nur sagen, es ist halt so. Genau.
Ja, was ich aber irgendwie schön finde, das möchte ich auch kurz erwähnen. Gestern habe ich ein Video von Markant gesehen, der geht durch Magdeburg und sagt, was ist mit dieser Stadt los? Das ist die stabilste Stadt, die ich jemals in Deutschland besucht habe. Und er meint das so ehrlich. Und während er das aufnimmt, sprechen ihn ständig Leute aus Magdeburg an und sagen, hey, du machst einen geilen Job. Auch Erwachsene, die da auf einmal so vorbeigehen. Es ist wirklich ein ganz verrücktes Video, muss man sagen. Und Markant merkt man auch, also, dass der da jetzt nicht irgendwie was erfindet oder so. Weil so viele Statisten kann man sich gar nicht holen. Ja. Und der lobt Magdeburg. Und das fand ich aber auch wichtig. Toll, weil er nämlich damit auch so ein Gegenbild mal geschaffen hat. Also es sind eben nicht nur die Schreihälse, die irgendwie vermeintlich durchgedreht sind, sondern er hat dann gesagt, nee, schaut mal, ich bin hier auch in dem Osten, den ich euch hier gerade gezeigt habe in den Clips, und hier läuft das komplett anders. Sogar besser als in jeder anderen Stadt, wie er sagt, die er jemals in Deutschland besucht hat. So.
Mir ist machbar Tant gut. Ich mag diese langen Videos. Ich gucke mir die immer an. Auch wenn ich in einfacher Geschwindigkeit, aber nur wenn ja zum Beispiel, ich mag diese CSD-Videos, wo er auf den CSD geht und da ist er aber immer auch eine Stunde und lässt die Leute zu Wort kommen und dann eine Stunde auf der Gegendemo oder so. Und er hat natürlich durch diese Mannesgröße 2,10 Meter und wie groß ist natürlich eine absolute Dings. Aber die Frage ist, was macht er eigentlich für Arbeit? Genau. So. Weil es ist halt schade, wenn von dieser Arbeit übrig bleibt, dass einem Schreivideos in Social Media in 60 Sekunden Snippets reingespielt werden. Mhm. Aber was natürlich Absicht macht, er macht ja die Snippets, ne? Oder andere ja auch. Es gibt Erfolg diesem auch. Hat es nicht Andrew Tate erfunden? Er hatte doch auch in so einem langen Talk schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass er eben auch diese Reichweite dadurch kriegt, dass er allen Leuten erlaubt, mit seinen Videos alles zu machen. Ich meine, das kommt aus dieser Andrew Tate-Bewegung ursprünglich, wenn ich mich nicht irre, der auch damals quasi überfluten, flooding oder so, nennt es, glaube ich, dass du also 100 Leute teilen wieder deine Videos, 100 Leute machen wieder einen Snips und 100 Leute und das macht er sich halt zu nutzen, um diese absolute Reichweite zu erreichen.
Ja.
Aber die Frage, ja genau, das ist, er macht halt eine gute Arbeit, indem wir uns, ne, ich glaube halt, dass.
Also markant, nicht Andrew Tate.
Nein, markant, ja. Was also ein Tate geworden ist, erfahrt ihr in unserem True Crime Podcast. Nein, wie bin ich drauf gekommen? Achso. Ich habe das Video, hast du mir geschickt, ne, wo markanter gelobt von den ganzen Magdeburger. Und wenn du das siehst, dann ist das total lieb und nett und finde ich ganz toll. Aber das ist natürlich auch alle Leute, die hier kommen, fühlen sich ja, glaube ich, sagen, gute Arbeit bestätigt nach dem Motto, wir werden gesehen in unserer Haltung und Wahrnehmung. Das ist natürlich schön. Aber gleichzeitig ist natürlich auch dieses, außer dass ein Gefühl befriedigt wird, passiert ja auch nicht viel. Ist jetzt meine harte These.
Also. Ich habe jetzt noch so ein, ich würde sagen, vielleicht auch so.
Was er, glaube ich, macht, und das ist ganz noch so markant, was er, glaube ich, wirklich schafft, er ist ja ganz stolz auf sich, dass er mal wieder Nachricht kriegt von Jugendlichen, die aus der rechten Szene wegen ihm weg sind, dass das, glaube ich, wirklich ein guter Einfluss ist, weil wenn das junge Leute sehen, die dann wirklich sagen, ja, so zu den Bekloppten will ich auch nicht zählen oder zu den Menschenfeinden.
Was er auch wieder zeigt, also ist es noch nicht alles verloren? Weil es ja auch so ein Punkt, ne? Also, dass ja einige auch schon aufgegeben haben. Also ich habe manchmal auch den Eindruck, wenn ich mir jetzt so manchmal so die Zeit vor den Wahlen angucke, ne? Es sind alles Stimmungsaufnahmen, also diese Umfragegeschichten und so weiter. Also erst wenn gewählt wird, dann ist es soweit. Aber bis dahin kann man sich ja noch, also deswegen heißt es ja Wahlkampf. Das nochmal so zu dem Punkt. Ich habe vielleicht noch ein letztes Kapitel, weil wir wollen die Leute ja auch nicht tot quatschen, aber es ist auch trotzdem eine spannende Diskussion. Ich hoffe, also meldet uns zurück, wenn ihr das gut fandet. Dieses Stammesverhalten und Identität, weil das war ja so ein Punkt, den wir ja gestern am Deutschlandfunk nicht mehr geschafft haben. Und das hatte ich ja mit dir vorab auch schon besprochen. Und es gibt ja so eine Folge, die uns beide ja irgendwie sehr überrascht hat. Das war ja das Thema Simson. So, warum komme ich jetzt auf Simson? Weil was die AfD auch mittlerweile immer mehr macht, ist versucht, dieses Stammesverhalten, das ich jetzt gerade so genannt habe, ein Stück weit, das klingt jetzt wahnsinnig akademisch, ne, aber so zu koppeln mit einer vermeintlich ostdeutschen Identität. Also damit wollen sie es noch größer machen. So nach dem Motto, also die AfD ist Ostdeutschland, Ostdeutschland ist geil und Westdeutschland ist doof. So, und praktisch, also wir müssen uns gegen die verteidigen. Na, also, und damit wollen sie vielleicht das Ganze noch größer ziehen. So. Das lenkt natürlich von vielen Sachen auch schön ab. Und Simson, weil, darüber hatten wir ja auch gesprochen, die machen also den Wahlkampf, also Ulrich Siegmund zum Beispiel, dass er dann halt mit der Simson rumfährt und andere fahren dann auch mit der Simson. Und für viele, die jetzt die Folge nicht kennen oder aus Westdeutschland kommen oder zu jung sind, Simson ist sozusagen, das gehört schon zu Ostdeutschland. Also in der DDR sind viele, das war vielleicht das erste Fahrzeug, das die hatten. Das ist natürlich so ein Stück Freiheit. Und ich glaube, das ist auch viel Nostalgie an der Stelle. So, also es ist schon ein Symbol, wo man sagen kann, das ist schon ostdeutsch. So, mein Problem, das hatte ich ja in der Simson-Folge schon gesagt, war, dass die AfD sich dieses Symbol geholt hat, man könnte auch sagen gekapert hat und so tut, als ob sozusagen sie damit also für Ostdeutsche, für alle Ostdeutschen sprechen. Und ironischerweise, so hat ja unsere gesamte Folge heute angefangen, ist ja die Debatte von solchen Historikern oder so ja auch so auf diesen Level, naja, also alle, die AfD wählen, sind Ostdeutsch und damit sind alle Ostdeutschen AfD-Wähler.
Aber ich habe diese Simson, wir müssen mal, ja. Es wird immer behauptet, die AfD hätte die Simson gekapert. Aber ist das denn so? Oder ist das einfach nur eine Behauptung?
Ich habe es behauptet, ja.
Ja, aber die Behauptung höre ich öfter. Und ich war jetzt zum Beispiel, auf dem Treckertreffen in Thüringen, wo sehr viele Jugendliche, wo ich dachte, ihr seid aber wirklich noch viel zu jung, um eine Simson zu fahren übers Feld.
Aber Trecker ist okay.
Genau. Von denen ich nicht den Eindruck hatte, allesamt, auch ich habe mir alle Aufkleber auch auf die Simsons angeguckt und so, dass die das Gefühl haben, dass sie für die AfD Simson fahren.
Okay, du hast einen Punkt an der Stelle. Ich habe das von zu weit weggeguckt und sehe häufig, also wenn ich AfD sehe, sehe ich AfD mit Simson. Mhm. Also sie haben es geschafft, zumindest in ihrer Aufmerksamkeit dahin zu kommen, dass das bei mir so hängen geblieben ist. So. Und ich behaupte jetzt mal, ich bin nicht der Einzige, aber du hast vollkommen recht. Die haben es eigentlich nicht gekapert, sondern lass es mich mal anders jetzt ausdrücken. Sie haben erfolgreich die Simson genutzt für ihren Wahlkampf und haben das sehr gut integriert. Aber jetzt kommt natürlich ein anderer Punkt, weil Manuela Schwesig, die Ministerpräsident von MacPom, habe ich ja schon gesagt, und die das auch nochmal werden will, die hat jetzt ein Interview gestern im Spiegel gegeben und Simson war da ein Thema. Und die hat das, glaube ich, so ungefähr ausgedrückt, dass sie das unverschämt findet. Also die Simson gehört nicht der AfD, sondern quasi allen Ostdeutschen. So, ich zitiere schlecht, also aber so ungefähr. So ist bei mir auch hängen geblieben. Und sie sagt eben, naja, wir machen auch Wahlkampf. Der hier, der Till Backhaus, der ist Landwirtschaftsminister. Mhm. Aber der fährt eben auch mit einer Simson jetzt durch MacPom und macht Wahlkampf damit. So. Also sie wollte damit auch ausdrücken, hey, genau, also mit anderen Worten, also, ne, das ist jetzt kein Automatismus, also nur weil die AfD erfolgreich mit Simsons rumgefahren ist, heißt es nicht, die anderen können es jetzt nicht mehr, ne, sondern, also man kann das auch ausgleichen und irgendwann hat sich das vielleicht auch mal erledigt.
Die Frage ist, ist es nicht total albern? Das frage ich mich seit einer Woche.
Was ist albern?
Überhaupt zu thematisieren, dass die Simson, dass die AfD das als Symbol für ihren Wahlkampf nimmt und dass man darauf eine Ostidentität aufbaut und die das kapern, ist das nicht einfach? Ist das ein Sommerloch-Thema? Frage.
Naja, als wir es besprochen hatten, da war der Sommer ja noch gar nicht richtig da. Also es war schon auf jeden Fall früher ein Fall. Also sowohl Höcke als auch Siegmund und andere. Also ich bin mir sehr sicher, dass sie die Simson nicht zufällig genommen haben. Mhm. Also dass sie das schon verstanden haben, welche Bedeutung die Simson hat. Sie hat ja auch eine positive Bedeutung, das muss ich ja mal dazu sagen. So, ne, weil das knüpft ja an gute Erinnerungen, die viele Leute haben. Es wirkt auch irgendwie so heimelig, ne? Also ich glaube, mit einer Simson in Nordrhein-Westfalen wirst du nicht den gleichen Effekt in einem Wahlkampf haben, wie jetzt eben in ostdeutschen Bundesländern. So. Und dass sie das eben genommen haben. Aber du hast natürlich, was jetzt so reingebracht, muss man sich vielleicht auch ehrlich fragen, oder muss ich mich ehrlich fragen, habe ich es nicht selber damit auch zu groß gemacht?
Ich wäre eine ganz andere Sache, das sind wie diese 30% Wahl-O-Mat, ne? Wo man sagt, ich krieg's, wenn ich alles habe, ich irgendwie die AfD trotzdem bei 30% auf dem Wahl-O-Mat unten auf der Einstimmung. Ist es bei der Simson nicht auch ein Thema, wo man denkt, ist es denn jetzt schlecht, egal welche Partei, aber die Simson gehört zu Osterscheins, war es nach Bus Fortbewegungsmittel Nummer 1 für 40 Jahre der Leute, weil es eben erschwinglich war, schneller zu liefern, Auto hattest du nicht. Jugend, du kannst ja ab 15, 16 fahren, was für das erste Auto, ist es nicht vollkommen legitim zu sagen, die Simson ist für die ostdeutsche Identität gut und hat das was, ist das was Schlechtes, weil, also hat das was mit der AfD zu tun eigentlich? Oder haben sie nur jetzt, waren sie schlau, das als erstes zu machen? Wenn jetzt die CDU sagen würde, unsere Thüringer Heimat, das ist Simson und du siehst Sven Schulze mit der Simson rumfahren, die AfD hat es nicht gemacht, hätten wir es dann problematisiert. Also ist das überhaupt ein Thema? Oder ist es nur wieder unsere Angst, weil das ja Rechtsextreme machen und die Geschichte mit Simson natürlich mit den jüdischen Brüdern kommt dazu, als Gründerfamilie, dass das ja irgendwie für die kein Thema ist und ausgeblendet wird, so gut es geht. Aber das mal jetzt sozusagen weg, sondern die Simson als Symbol, ist das jetzt ein Ding, mit dem wir uns beschäftigen sollten? Oder gibt es nicht Wichtigeres? Anstatt jetzt Sommerloch-Themen aufzumachen, der Simson, Simson hier und Simson da.
Ja, also es ist nicht wichtig. Ich glaube, dass für wen es wichtig ist, ganz klar für die Nachfolgefamilie, der Simsons, hätte ich jetzt beinahe gesagt, hat es ja gesagt, also denen ist es wichtig, weil sie sagen, ich möchte nicht, dass ihr die Simson nehmt und die im Prinzip für euren Wahlkampf missbraucht. Das ist ja im Grunde genommen deren Aussage. Und das ist absolut ihr Recht, finde ich. Also das zu sagen und sich dafür einzusetzen, weil sie eben sagen, hey, also das sind hier antijüdische Leute und setzen sich auf die Simson, die von Juden gegründet worden ist. Punkt. Und es gibt ja genauso, ich vergleiche das jetzt mal.
Ich bin übrigens immer nur mal so, ich bin ja voll deiner Meinung. Ich sage das alles nur, weil ich ein bisschen Drive in die Unterhaltung bringen will. Also
ja, ist ja auch da. Ich finde das ja so, also das macht ja auch was mit
mir. Weil die AfD ja nicht sagt, hier, Simson ist AfD, weil wir gerade bei Identitäten sind, sondern die sagen ja, Simson bildet eine ostdeutsche Identität mit. So, und da liegen sie ja prinzipiell nicht verkehrt, lenken aber natürlich ab, dass ostdeutsche Identität möglich was sein können. Ihr seid alles ein Pack von Rassisten, dass das eine ostdeutsche Identität ist, zusammen mit den Ausländerfeindlich, dass das zu unserem Kern gehört. Also gibt es wichtigere Themen, Identitätsthemen als die Simson, über die wir eigentlich sprechen müssten. Also was macht den Ossi aus als Identität? Was wollen die da bilden? Wie will die AfD, wie stellt sich die AfD den tollen, perfekten Ostdeutschen vor? Ist dann die Simson wichtig oder eigentlich andere Themen?
Die Frage übrigens, was ist eigentlich eine ostdeutsche Identität, die ist gestern im Deutschlandfunk ja nicht mehr gestellt worden oder wäre vielleicht auch so nicht gestellt worden.
Und ich stand ja auf der Agenda, das war ja das Ding.
Ja, okay.
Wir hatten es ja, wir haben mit dem Deutschlandfunk-Redakteur gesagt, dass wir wenig fachliche Expertise haben, außer unsere Identität, weil wir kommen ja mal aus unserer Sozialisation. Und dem Gedanken, warum sind wir im Westen anders als Westdeutsche sozialisiert, daraus ist dieser Podcast ja entstanden. Und dann wird er fachlich aufgefüttert. So, und deshalb ist der Kern unseres Podcasts der Identität, würde ich sagen. Und deshalb war es so schade, dass sie es gestern nicht mehr geschafft haben, weil die einfach vorher so lange gebraucht haben für die anderen Themen. Dass das
ironischerweise haben wir es jetzt aber auch noch nicht ganz geschafft.
Richtig, das fand ich so lustig, dass es bei uns jetzt auch eine Stunde dauert, bis wir jetzt endlich mal dazu kommen.
Aber was ich geantwortet hätte, wäre, dass ich eigentlich keine ostdeutsche Identität sehe, also dass es irgendwie, dass es nur eine gibt, sondern dass es sehr viele ostdeutsche Identitäten gibt, aber dass wir so einen Erfahrungsraum teilen. Also das, oder was du auch als Sozialisierung beschreibst. Weil ich glaube, das ist nämlich auch so ein, schon eine Gefahr, finde ich, dass es dann irgendwann so ein Homo Ostdeutschus gibt, ja. Also, und dann bist du nämlich wieder an dem Punkt, also du bist dann entweder bist du Ostdeutsche, du bist keiner, aber die Definition ist so verengt, dass genau das dann entsteht, was wir dann eben nach dem Morgenmagazin hatte, dass dann jemand, weil wir im Westen wohnen, uns als Volksverräter bezeichnet haben. Na, also, und diese Homogenisierung, also das klingt jetzt wieder so total hochtrabend, aber dieses so, also das Gleichmachen von Ostdeutsch und dass das nur eine Identität ist und dass die so aus nur wenigen Teilen besteht, ja, dass zum Beispiel auch alle jammern, das stimmt ja schon mal gar nicht, ja. Also wir beide sind ja aus der Ecke sozusagen Ostdeutsch, wo man sagen kann, wir haben aus dieser Erfahrung, vor allen Dingen in den 90ern, nicht etwas gemacht, oh Gott, ich habe Angst vorm Abstieg, ne, hatten wir ja gestern mal kurz beschrieben, sondern wir sagen, nee, also dann braucht man vielleicht, muss man sich anpassen, hat man eine neue Idee, mache ich dies, mache ich das. Ja, also bei mir ist ja sogar das Thema Transformation ist quasi ein Stück weit sogar zu meinem Beruf geworden. Ne? So, ja, aber die Simson ist, und das verklärt ja auch nochmal einiges, auch nicht alle fahren Simson, nicht alle.
Aber jeder ist schon mal
Simson gefahren.
Ich würde behaupten, es gibt keinen Ostdeutschen, der vor 1989 geboren ist, der nie in seinem Leben Simson gefahren oder mitgefahren ist.
Hallo, ich war noch nie auf einer Simson.
Ja, du bist ja auch ein halber Ausländer. Das ist ein Problem, nicht die Politisierung der Identität, das frage ich mich immer. Und das ist diese Simson-Debatte, weil ich habe
exakt
folgendes Problem oder die Frage: Wenn Markus Söder da steht und sagt, was sind Bayern, eine bayerische Identität, dann kannst du 10 Sätze sagen, alle sagen, ach, das ist aber gemütlich, kennst natürlich auch Leute auch, so. Oder ein Ostfriese, so. Aber gerade in diesem DDR-Thema bildet es eine andere Art von Identität, die dann aber auf Simson übergreift. Man könnte ja gut sagen, wir machen eine nicht-politische Identität, für mich ist halt, der Ostdeutsche hat einen Strukturwandel durchgemacht, hat eine Diktatur erfahren, weiß, wie das ist, in Mangel zu leben, blüht irgendwie auf und hat eine Wendezeit mitgeprägt und war irgendwie stolz. Das könnte Identität sein. Aber dann passiert hier was anderes, aber nur bei den Ostdeutschen, also nur bei uns. Mhm. Aber warum? Also warum kann man nicht zwei Identitäten bauen, wo die Simson voll okay ist?
Ja, ich also erstens, was wo ich gerade hier so exakt geschrien habe, ich kann mich noch erinnern, dass ich mal vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, da kam immer wieder das Wort Identitätspolitik. Und dann habe ich einen Freund, den wir beide auch kennen, habe ich gefragt, kannst du mir mal bitte erklären, was ist eigentlich Identitätspolitik? Ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. So, jetzt verstehe ich immer mehr, was damit eigentlich gemeint ist, nämlich, dass man eben mit Identitäten Politik macht. Also, dass es sozusagen ein fast schon ein Kampfbegriff ist, also Identität, und der im Prinzip dazu genutzt wird, um eben auch was nach vorne zu schieben. Also nicht, okay, ich bin jetzt Bayer, ich bin Schwabe, ich bin Ostfriese, ich bin MacPommer, sondern dass daraus was viel Größeres gemacht wird. Also eben dieses Politisieren. Und das halte ich auch für ein Problem. So, obwohl es gibt nichts, das nicht politisch ist, aber hier, ich kann es noch nicht richtig fassen. So, ich weiß nicht, ob du mir an der Stelle folgen kannst oder die uns zuhören.
Ich verstehe gar nicht, ob ich mir selber folgen kann. Ich habe mal das Beispiel, was sehr in Kritik ist und wo ich mir bis heute kein Urteil gebildet habe, weil ich nicht weiß, wie du irgendwie so, es gibt jetzt, gab ja die Ostalgiewelle, bla bla. Und jetzt gibt's ja immer noch einen Supermärkten, habe ich letzte Woche wieder gesehen im Kyffhäuser, so NVA Gulaschkanonensuppe in der Dose. Oder Jungpionier-Tomaten. So. Und da ist also mal eine DDR-Fahne drauf und Jungpioniere so. Ist das jetzt eigentlich einfach nur witzig? Weil Leute in meiner Geschichte sagen, guck mal, lustig wie früher. Also reicht die Humorebene, um das zu beschreiben, oder muss man es problematisieren? So. Das ist bei der Simson ja genau dasselbe. Also hat alles, was irgendwie mit der eigenen Identität der Vergangenheit zu tun und was so ein heimliches Gefühl macht, immer eine politische Aufladung? Oder kann man es auch als Gag, so, weißt du? Also wenn jetzt Thüringer Bratwurst und Kümmelgrenze mit Kümmel oder ohne, wenn das schon politisiert wird und dann bist du auf einmal rückgewandter Ossi, weil du irgendwie geil, ich weiß auch nicht, verstehst du, was ich meine? Also es kann man. Ja.
Also es gibt so einen Punkt, also ich finde die Simson ist nicht schlimm.
Weil auch also, die Bayern, die Frage ist, haben Bayern, ich bin kein Bayer, haben die Selbstironie in der Identität? Oder wenn man eine Identität annimmt, ist sie dann immer 100% ernst? Oder ist der Mir Samir Bayer, sagt er auch ab und zu mal so, das mit der Weißwurst fressen irgendwie, ich esse gar keine Weißwurst. Also, oder ist das so verankert, dass man auch immer ernst meint? Dann finde ich es problematisch. Aber wenn das nicht so ist, dann finde ich, kann es auch den Ossis mal zugestehen werden, mal so eine NVA-Suppe noch lustig zu finden, weil irgendwie und dann die alten Geschichten erzählt, wenn wir blöd früher waren, dass alle gesoffen waren bei der NVA. So, weiß nicht.
Vielleicht muss man ein bisschen mehr auseinanderdröseln. Also das Erste, was mir bei Bayern einfällt, ich kann ja sagen, ich habe in den 90ern, habe ich total neidisch nach Bayern geguckt. Ich mochte irgendwie Bayern nicht, sage ich ganz offen. Ne? Also ich weiß gar nicht mal warum. Vielleicht ist das ja auch eine Form von Identität, dass man damit beginnt, wer bin ich nicht? Ich war aber neidisch. Ich fand nämlich toll, dass Bayern sowas wie eine Tradition hat und eben, also dass dort irgendwie so, wie soll ich sagen, so eine Art von Zusammenhalt so aus unterschiedlichen Elementen besteht. Und übrigens, das fand ich an Köln, obwohl es mich am Anfang total genervt hat, als ich hierher kam, hier so Karneval und Kölsch und der ganze Kram. Aber gleichzeitig, ich habe dann über die Zeit gemerkt, Moment, das ist genau das, wie es mir damals mit Bayern ging. Hier gibt es praktisch eine eigene Kultur. So, und die hat auch so ganz viele schöne Elemente, mit der man eben auch hoffentlich selbstironisch umgehen kann. Und teilweise ist ja sogar Bayern an der Stelle sogar so ein bisschen, hat sogar einen modernen Charakter irgendwann bekommen. Ich glaube, Edmund Stoiber hat das damals noch gesagt, irgendwie Lederhose und Laptop oder so, glaube ich, hätte irgendwie geprägt. Ne? So nach dem Motto, hey, also wir haben eine uralte Tradition, auf die wir stolz sind, und gleichzeitig haben wir aber auch was total Modernes. Das ist ja ist auch eigentlich politisch, muss man sagen, ein Stück weit, aber auch eine Vision drin, finde ich. So nach dem Motto, also wir müssen unsere Wurzeln nicht verleugnen, wir können also trotzdem auch für einen sehr modernen Staat stehen. So. Aber ein anderer Punkt ist, warum ich gerade sagte, Simson ist für mich unproblematisch. Wenn du jetzt NVA sagst oder ich sage jetzt mal Jungpioniere, dann gibt es, glaube ich, schon sehr wohl auch Leute aus Ostdeutschland, die das problematisch empfinden könnten, eben wegen, da geht es da nicht um die Suppe, sondern dass da NVA draufsteht oder Jungpionier oder Thälmann oder so.
Genau, das ist also ja auch absolut problematisch. Ich möchte, das ist absolut problematisch und wird dem ja nicht gerecht. Aber ist die Suppe das Problem. Also ich bin mir da wirklich unentschieden, ob ich das einfach nur witzig finde, dass eigentlich alle Leute, weil es hat es hat nichts mit der NVA zu tun. Die NVA kriegt auch kein Geld dafür und es hat auch keinen politischen, keinen Aufwand. Es ist ja nur als Gag gemeint, glaube ich. So. Niemand, der ernsthaft eine ostdeutsche Idee hat, sagt, ich kaufe so noch NVA-Suppe, weil das stimmt so.
Übrigens, jetzt mal kleiner Perspektivwechsel, ne? Ein Bekannter von mir, der kommt aus Mexiko. Der ist ein Riesenfan von so diesen DDR und Sowjetunion Devotionalien, nennt man das, glaube ich. Ne? Also hier von der Pelzmütze von irgendeinem Sowjetsoldaten über die Anstecker mit Thälmann, Lenin oder was auch immer. So. Und ich habe dann gemerkt, ich hatte so kurz erst so ein Störgefühl, aber er meinte, er ist sich der Geschichte dieser ganzen Sachen bewusst, so, aber für ihn hat das überhaupt gar nicht diese Bedeutung, also diese Aufladung. Also er sieht das eben als was, also dass da eine Form von Ästhetik drin ist, die er mag. Na, also, weil das hat ja auch eine bestimmte Ästhetik, zum Beispiel auch wie früher in den 50er, 60ern Poster gemalt worden sind, Brutalismus etc. etc. Na, so. Und er findet es auch einfach irgendwie witzig. Also weil du gerade gefragt hast, ist es jetzt so, und vielleicht hilft das auch nochmal manchmal einfach ein paar tausend Kilometer irgendwie wegzugucken und zu schauen, wie gehen die eigentlich damit um. So, und gleichzeitig führen wir ja übrigens ja ähnliche Diskussionen auch hier in Deutschland. Ne? Also wenn es dann darum geht, hier Rasterlocken, ne, und so weiter. Also es ist schon, so, ich glaube, es ist aber wichtig, vielleicht kann man sich ja darauf schnell mal einigen. Ich glaube, es ist wichtig, immer mal darüber zu sprechen. Also, dass das nicht sozusagen auf einmal verboten ist, darüber zu reden. Also verboten sowieso nicht, ne? Aber dass man zumindest mal diesen Raum aufmachen kann und sagen kann, ja, ist es eigentlich okay, dass du da jetzt mit so einer NVA-Gulaschkanone stehst, ne? So. Aber weißt du was? Vielleicht die Frage noch an dich. Vielleicht ist das aber auch, was manchen Leuten auch ziemlich auf den Keks geht. Also dass sozusagen aus eben der Gulaschkanone von der NVA vielleicht dann auf einmal auch so ein Ding wird. Weißt du, so das Ding wird in die Garage wieder gestellt. Aber es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, das kannst du aber nicht machen. Ne? So, da müssen wir mal, das müssen wir skandalisieren. Dass das auch manchen Leuten auf den Keks geht.
Ja, genau das ist ja das, was ich sagen will. Weil die Leute nicht politisch sind. So, wenn du sagst, oh, guck mal, diese NVA-Suppe, die heißt jetzt so, weil die schmeckt genau wie die Erbsensuppe früher, die wir gegessen haben, dann ist die Leute ja nicht, die tragen die Geschichte in dem Moment nicht mit, sondern das ist dann irgendwie ein Gag. So. Und die Frage, jetzt pass auf, meine These. Ich bin für eine ostdeutsche Identität, weil alle anderen haben auch eine, wir sollen auch eine kriegen. Sie muss aber mit mehr Humor getragen werden. Wir brauchen eine lustvolle, humoristische Identität, die nicht zerfressen von Gram und Jammern ist.
Ja gut, das unterschreibe ich sofort.
Ja, wenn wir eine Simson sehen, dann müssen wir sagen, wir hatten damals nichts anderes, die haben wir selber rumgebastelt, ich kann sie nur auseinanderbauen, ich kann auch Benzin mischen, ich weiß nicht, wie das geht. Das ist bei uns Tradition, die seit 40 Jahren zu pflegen und schön zu machen, und ich verweigere mich, dass die parteipolitisch ausgenutzt wird, weil das ist unsere Tradition hier, unsere Identität, und die lassen wir uns nicht politisieren. Genau wie die Bayern sie nicht sagen würden, die wären, glaube ich, nicht einverstanden, wenn jemand die Brezen politisch instrumentalisieren würde, sagen, hier, die CSU steht, ist die Brezenpartei. Würde ich fast wetten. So, und da dürfen wir uns das nicht wegnehmen lassen.
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, im Zuge dessen vielleicht nicht nur humorvoll, sondern generell auch, also positiver aufgeladen. Die 90er waren hart für viele im Osten. So. Aber ich würde gerne daraus irgendwie auch mehr sozusagen einen positiven Drall draus machen, nämlich, hey, also was wir dort geschafft haben, also eine komplette Neuordnung sozusagen des gemeinschaftlichen Lebens, ja, über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Soziales, so, und wir haben das irgendwie gewuppt, also man muss ja mal sehen, also was alles erreicht worden ist seitdem. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und das in wenigen Generationen. Und ja, und ohne die Transferleistungen, die sozusagen damals die BRD entschieden hat, wäre das wahrscheinlich auch nicht so schnell und so einfach gewesen. Ich glaube, da hatte gestern auch die Anne Rabe einen Punkt. Würde sich auch mal lohnen, auch mal nach Ost- und Südosteuropa zu gehen. Da gab es ja auch eine Umstellung von Diktatur auf, jetzt sind wir auf einmal marktwirtschaftliches Land. Da gab es aber nicht so die großen Transferleistungen. So. Also es lohnt sich auch nochmal, diese Perspektive aufzunehmen. Aber das ist jetzt vielleicht schon zu weit getrieben, aber dass wir sozusagen auch sagen, hey, das ist was Gutes. Also nicht so nach dem Motto, wie schwer das war, sondern ja, das war schwer, aber wir haben es gewuppt.
Und wir hängen bei Bayern, finde ich gut. Ich möchte abschließend, du musst gleich weg, noch was sagen. Was ich gerade erst zerdenke, vielleicht ist auch völlig irrsinnig, aber wo wir gerade bei Bayern im Brezeln sind, es wird uns in der ostdeutschen Identität, an die wir immer rumklamüsern. Wir haben diesen Podcast gestartet mit, wir machen hier das Gegenteil von Nostalgie. Wir reden über unsere innere Kindheit, ordnen sie aber immer ein, weil wir wissen, welche Geschichte unsere ganzen Storys haben und warum manche Sachen so waren.
Ja.
Dass ich zum Beispiel ja Turner geworden bin, Gerätturner, weil die DDR von mir was erwartet hätte, wenn ich möglicherweise besser gewesen wäre. Dass es staatlich gelenkt war. So. Und das macht es natürlich total schwer, weil wenn wir Ostdeutschen sagen, früher war es schöner, es immer politisiert ist. Das hast du in Bayern ja auch nicht. Ne? Oder Köln, bestes Beispiel Köln. Wie viele Lieder gibt es hier mit? Wie so Dat Norweger Jan oder hier Die Hüse und Jasse, Im Fädel ist Ellet vorbei. Also es gibt so viele kölschen Songs, die sich damit beschäftigen, dass früher eigentlich schöner war und ne, die Alfred Schmitz kriegte ein paar Blömscher und es war so schön gesellig in Köln, früh die kleinen Hüse und Jasse, es war alles so herrlich, ne? Und da sind wir dabei. So. In Ostdeutschland ist das, wie die Ostdeutschen, ja quasi gar nicht möglich. Also schon wenn deine Oma im Grab frottiert, aber wenn deine Oma gesagt hätte, also mit der Kilteschürze eigentlich im Kran zu sitzen, fand ich irgendwie geil. So, dann kriegst du direkt eine Geschichte aufgedrückt, warum das ja ein Wandel ist und das wäre nicht und ja und oder das ist einfach, wenn du, das meine ich mit der nicht politische Mensch, so wenn du sagst, zusammensitzt, kenne ich ja von mir auch. Ich habe auch diese Reaktanzreaktion durch unsere Podcast-Serie. Wenn jemand sagt, ich saß früher im Betrieb, das war immer schön, wenn wir ins Ferienlager gefahren sind, so. Das kannst du halt nicht sagen. Und es ist Geschichte, ja, was waren ungesiedelte Ferienlager? Und wie war das strukturiert? Und warum gab es das? Und Betrieb, wer das bekommen? Und Stadtsicherheit? So. Oder, also, weißt du, die einfachen Geschichten, unsere einfachen Alltagsgeschichten sind immer aufgeladen mit Politik. Und während dir direkt, gerade Thema Simson, das beste Beispiel, anstatt alle froh sind zu sagen, ey geil, Simson, das ist irgendwie cool, das aufrechtzuerhalten und teilweise, wenn ihr was im Ausland wieder zurückimportiert und so, schön, eine schöne, gesellige Sache, man lernt, der Vater bringt seinem Sohn und seinen Töchtern wieder bei, wie man Benzin ablässt und ihn selber repariert, ist doch cool. Auch das sofort wieder Resultat der Mangelwirtschaft, AfD greift es unter Nagel, wir lassen das auch noch alle zu. So. Und das ist fatal.
Ne, es belastet auf jeden Fall irgendwie gefühlt alles, was man selber ja auch erlebt hat und ist natürlich häufig gar nicht unter diesem Bezug überhaupt gesehen hat.
Also, wenn ein Westdeutscher erzählt, dass er sein erstes Hotdog gegessen hat, ist eine schöne Geschichte. Wenn wir erzählen, dass wir unsere erste Catwurst gegessen haben, dann ist es das DDR-Hotdog, was von westdeutschen Sendungen WDR lustig immer mit so das DDR-Hotdog. Aus Mangelwirtschaft wollte man was erfinden, was so. Es ist halt immer alles scheiße. Unsere Erinnerungen enden immer darin, dass wir uns selber kritisieren müssen. Wir sind nicht in der Lage, mit unseren ostdeutschen Identitäten einfach so umzugehen, dass sie nicht problematisch sind. Und wir können eben nicht sagen, unser Urlaub war schön, weil hier in Köln jeder sofort sagen würde, ah ja, konnte ich auch nur in der Ostsee, konnte ich ja nirgendwo anders hin. Und deshalb ist es, glaube ich, auch einfacher für die solche Populisten wie die AfD, das Thema dann aufzugreifen und die Leute noch zorniger zu machen damit.
Ich frage mich aber, war das in Westdeutschland nicht vielleicht auch so nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja auch alles nochmal neu geordnet ist? Ne? Das kann ich jetzt null beantworten. Ich meine, wir sind ja noch, wenn du es so willst, ein noch neue, also ein relativ neues Land. Also jetzt mal so aus einer großen Geschichtsperspektive. Ne? Ich meine, wir sind zwar fast schon so lange wiedervereinigt, wie die DDR existiert hat. Ne? Aber wir wissen ja, es braucht immer viele Generationen, bis man dann möglicherweise auch alles, ich sag jetzt mal, womit man sich beschäftigt hat. Vielleicht reflektieren wir auch in Deutschland relativ viel zu diesem Thema, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt in andere Länder schaue und dort zum Beispiel mich mit Bekannten unterhalte, so hier Ungarn oder so, ich habe da nicht so das Gefühl, dass man sich dort mit der ungarischen, also jetzt Beispiel, ne, oder rumänischen Vergangenheit, hier so Rumänien, Ceausescu, ne, also war ja auch ein Diktator, oder in Ungarn, bevor sozusagen der eiserne Vorhang gefallen ist, dass man sich mit dieser Vergangenheit wirklich grundsätzlich in der Gesellschaft auseinandersetzt. Also das, was wir hier machen, ne, ja, darf noch NVA draufstehen auf der Gulaschkanone oder müsste man es vielleicht sogar abkratzen, um das mal so bildhaft zu bleiben? Vielleicht sind wir auch sehr streng mit uns oder wir sind sehr reif. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch was sehr deutsch-spezifisches, weil wir natürlich uns mit unserer Geschichte schon mal ja auch schon sehr stark auseinandersetzen mussten.
Eben, und das ist ja das Framing. Das ist ja, vielleicht ist das der Konsens dieser Folge. Wir. Mhm. Genau, ich finde es nämlich gut. Ja, genau, das ist vielleicht, aber das als Vorteil zu formulieren. Wir Ostdeutschen bauen unsere Identität auf, weil wir so kritisch mit uns sind und deshalb wissen wir die Vergangenheit, aber uns deshalb genau das aussuchen, was wir gut an unserer Vergangenheit finden und was wir schlecht fanden, ordnen das ein. Mhm.
Ja, es darf also halt
zum Beispiel Bayern, wir sind
werden,
bei Bayern, ne? Ich habe letzten Taz-Artikel gelesen, verlinke ich gleich mal in den Shownotes, dass die Gebrüder Wallach ja das Dürndl erfunden haben, zwei jüdische, auch wieder jüdische Brüder waren es, glaube ich, oder Kollegen, die haben das Dürndl, ne, mit diesem weiten Ausschnitt, was heute kennt, um die Jahrhundertwende 1900 erfunden. Einer ist von Nazi geflohen, der andere ist im KZ gestorben und die Nazis haben aber das Dürndl für die treue, sittsame deutsche Frau irgendwie quasi annektiert, weil das dann das Symbol für eine züchtige deutsche kindergebärende Frau wurde. So. Also vielleicht ist aber dann besser, dass wir Ostdeutschen ständig drüber reden, warum wir die Simson fahren und warum Kittelschürzen da waren, weil wir in der Mangelwirtschaft aufgewachsen sind, aber deshalb trotzdem unsere Identität bilden kann, weil wir wissen, warum wir das machen, aber trotzdem es mit Stolz tragen und das aber nicht vergessen. Welche ist das denn Herangehensweise?
Mhm. Vielleicht ist hier auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil du es gerade nochmal mit dem Jüdischen angesprochen hast. Ich habe letztens so einen Artikel gelesen, der, beziehungsweise es war nur die Überschrift, aber wir waren keine Juden, sondern wir waren Deutsche. So, also dass sozusagen dieses jüdische Selbstverständnis für viele Juden in Deutschland damals gar nicht so existierte. Also die sind ja dann praktisch, also es ist, ihnen ist eine Identität quasi auferlegt und zugesprochen worden. Und dann wurde diese Identität auch noch so negativ aufgeladen. Und dann führte alles natürlich zum Nationalsozialismus, Holocaust, kennen wir. So, ich will jetzt nicht diesen Geschichtsvergleich aufmachen. Mhm. Ich glaube, wir müssen aufpassen, wenn es um Identität geht. Erstens, so wie du sagst, es sollte positiv aufgeladen sein. Auch vielleicht mit Humor und Selbstironie. Das wäre schön. Das Zweite ist, es ist keine Ausgrenzung. Und es sollte auch keine billige Identität sein. Also sozusagen, dass die total verengt und verdünnt ist, sondern dass sie eigentlich sehr anknüpfungsfähig ist für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Biografien. Ja, also mag sein, also ich setze mal, wenn es nur die Simson ist, ja, und du hast gerade ja so schön gesagt, jeder ist mal Simson gefahren und stellt sich raus, ich noch nicht. So, bin ich jetzt deswegen ein schlechterer Ostdeutscher? Nein, natürlich nicht. So, aber ich kann trotzdem mit der Simson was anfangen. Ich habe aber ein Verständnis dafür. Ne? Und ja, habe ich jetzt gerade ein Rezept für gute Identität gemacht, ich weiß.
Ja, und ich möchte ergänzen, ist mir aber während des Gesprächs mit Bayern gerade im Budel Köln erwähnt, das ist mir in den alten Liedern aufgefallen. Es hilft auch ungemein, und das kann ich noch sagen, wenn ich hier gefragt werde, für Ostdeutschland sprechen muss, Leute auch in die Identität rübergehen zu lassen in eine andere und das nicht zu verhindern, weil sonst haben die Leute vielleicht keinen. Also ich merke es ja in Köln, ich bin ja nach 26 Jahren, die ich hier wohne, immer noch kein Kölner. Und manchmal, wie du ja auch, manchmal rutschen ein, ich meine, wir wohnen 26 Jahre, manchmal sage ich, ach, was soll da driss oder so was, ne? Dann kommen ja so Sachen raus. Wenn du aber mit Urkölnern zusammen bist, kriegen die häufig sofort so eine Zuckung, korrigieren dich und sagen, hör mal auf damit. So, weil du immer noch im bist. So. Und das ist natürlich eine absolute Grenzziehung, das ist meine Identität, das ist deine. So, aber wenn man es nicht schafft, in einem Leben woanders reinwachsen zu können, plädiere ich für Offenheit. Und auch wir Ossis. Wir dürfen die Leute nicht mehr besser Wessis nennen und die Wessis sind sehr kritisch Ossis, sondern auch wir müssen. Und ich sage ja, Identität bildet ja der, der da ist. Habe ich dem Redakteur vom Deutschlandfunk, als ich ihn fragte, wie siehst du das? Wer bestimmt Identität? Meine Meinung ist ja, deshalb engagiere ich mich ein bisschen mehr in meiner Heimat, der, der vor Ort ist, der entscheidet, was die Identität ist und niemand anderes. Und deshalb müssen wir da ein bisschen Flow reinbringen. Ein bisschen.
Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss, denn diese Zugänglichkeit zur ostdeutschen Identität, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, denn ich würde mich freuen, wenn Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht in der DDR aufgewachsen sind oder in den 90ern, sondern jetzt nach Ostdeutschland gehen, und davon gibt es ja viele, dass die in diese Identität auch hineinkommen können und die eben auch mit Stolz tragen und merken, ja, wir ticken hier ein bisschen anders und ich ticke jetzt genauso. Und das ist schön. Also so so stelle ich mir das sehr positiv vor. Finde ich gut. Keine Ausgrenzung. Keine Ausgrenzung durch Identität. Das ist eine Parole.
Wir kommen letzte zum Abschluss. Wir müssen humoristisch enden hier, sonst wird das eine Katastrophe. Wir machen jetzt den größten Kulturschock aus unserer Identität in die Neue von Köln. Meiner war, wir Thüringer reden ja sehr wenig und sind sehr skeptisch. Also ich behaupte, diese Thüringer-Identität, da wo ich herkomme, Küffel so, dann ist man, man ist sehr herzlich zu den Leuten, sobald man sie kennt, aber Leute kennenzulernen ist gar nicht so einfach. Also man ist so ein bisschen, man spricht einfach keinen an. Und in Köln wird halt nur miteinander geredet. In Köln gehst du in die Kneipe und bist keine 5 Minuten alleine. Das war für mich der größte Schock und da musste ich mich dran gewöhnen, bin aber so reingewachsen, dass ich mittlerweile, wenn ich nach Thüringen zurückkomme, merke, ich stoße Leute vom Kopf, weil ich mittlerweile mehr Rheinländer geworden bin. Weil den Leute richtig unheimlich, ich merke, dass Leute richtig einen unheimlichen Blick kriegen, sondern, warum redet er jetzt mit mir? Warum redet er so viel? Warum erzählt er das? Aber dann freue ich mich mit den Leuten auf rheinische Art an und dann trinken die mal selbstgebrautes Bier von mir.
Mein Kulturschock geht genau in diese Richtung. Und zwar, ich bin nach Köln gekommen und war schockiert, wie viele Leute mit einer Bierflasche auf der Straße rumgehen. Mhm. Ich habe gedacht, ey, so viele Säufer könnten das doch gar nicht sein. So, und ich meine, hier ist es ja, man nennt es ja sogar Wegebier, hat ja sogar einen eigenen Begriff. Und als man versucht hat, das irgendwie einzuschränken, indem man irgendwie so Kreise um Kindergärten und Schulen machte, wo man kein Alkohol trinken darf, dann gab es so einen Aufschrei, dass man das politisch hat wieder fallen lassen, diese Idee. So, und mir fällt umso mehr auf, wenn ich in Rostock jetzt selbstverständlich mit einem Wegebier laufe, dass ich wirklich angeguckt werde, als ob ich, also vom Mars bin. Also das ist wirklich noch, also das war mein Kulturschock und habe mich aber dieser Kultur angepasst.
Und jetzt trägst du sie zurück.
So. Schön. Ich glaube, wir haben alles gesagt, nur nicht oft genug. Ich würde mich aber sehr, sehr freuen über Feedback.
Ja, vor allem, weil wir haben uns ja gestern besprochen und haben gesagt, wir treffen uns jetzt und sind beide gar nicht vorbereitet. Habe einfach mal einfach so gelabert, wie man so sagt, was ja unüblich ist. Und deshalb verzeiht uns alles, was wir im denkenden Prozess gesagt haben. Und sollten wir jemanden gekränkt haben, tut es mir jetzt schon leid. Es macht eben auch, nein, es macht mir sehr großen Spaß, auch immer solchen Diskussionen einfach Sachen zu sagen, die ich selber nicht vertrete, aber die, ich finde, mal durchdacht werden. Und deshalb weiß ich, dass man manchmal aus Versehen Sachen diskriminiert, die man eigentlich gar nicht wollte. Oder Sachen, eben Aspekte nicht bedacht hat. Also einfach Sachen sagt und dann bestimmt Aspekt überhaupt nicht gedacht hat, hinterher denkt, ach ja, stimmt. So, das ist halt so.
Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir auch gute Rückmeldungen bekommen, um mal positiv zu
enden. Und ich würde gerne wissen, was für andere Leute vielleicht der Kulturschock war. Ich liebe ja solche Anekdoten.
Oh ja, das finde ich schön. Frage und Aufgabe an alle, was war euer größter Kulturschock, als ihr umgezogen seid in ein neues Leben?
Auf Wiedersehen, Alex.
Tschüssing, Danny.